Radio Pocky Talk. Radio Pocky Talk. Und einen wunderschönen guten Abend, 20 Uhr und genau jetzt eine Minute mit Verspätung für Lisa Fitz. Und ich denke mir, ihr verzeiht uns. Herzlich willkommen hier heute am 11. Juli 2020 im interaktiven Redesprachportal auf OKTalk. Am Anfang möchte ich direkt unser OKTalk Medienfestival bekannt geben, 12. und 13. September. Und es gibt schon Kartenvorreservierung, es sind nicht mehr viele Karten da, also wer jetzt noch was ergattern möchte, ja, jetzt schon, ihr habt richtig gehört. Unglaublich, aber wunderbar, wir freuen uns für die gute Nachfrage. Ja, und heute, ich gehe jetzt mal ein, interaktiv heißt natürlich, Außenchat ist geöffnet, da könnt ihr einsteigen, denn wir wollen ja eure Meinungen hören. Heute ist, wie gesagt, Frau Dr. Magdalena Böse-Kofer da. Es gibt ein Update für Juli 2020 aus der Sicht der kosmischen Welt und des Menschenbildes. Wir gehen heute ein wenig in die Geschichte der Menschen herein. Woher kommen wir überhaupt? Ich lese mal. Hallo meine Lieben, was können wir im Monat Juli neu sehen? Welche Entwicklung zeigt sich uns seit Beginn des Jahres 2020? Langsam können wir wahrnehmen, dass sich die Abläufe zugunsten der Menschen gestalten. Beleuchten wir die Abläufe unter einer kosmologischen Sicht, dann zeigt sich immer mehr, dass sich das, was sich vor Tausenden von Jahren aufgebaut hat, jetzt nicht mehr halten kann. Wir können sagen, dass diese Entwicklung, die leider nicht zum Wohle der Menschheit verlief, sondern unter dem Vorzeichen der Versklavung stand. Im Nachhinein ein Jahresende findet. Ah ja, habe ich ein bisschen komisch gelesen. Es ist unglaublich, dass sich das gerade im Jetzt vollzieht. Für uns Menschen ist dies ungewöhnlich. Wir müssen erst wieder ein Gefühl und eine Verantwortung für unsere Freiheit und Souveränität entwickeln. Wir wurden tausende von Jahren anders geprägt und manipuliert. Es ist jetzt die Zeit, in die Selbstverantwortung für alles Denken, Handeln und Fühlen zu kommen. Wir als souveränes Wesen und der Schöpfergeist sind für alles selbstverantwortlich, auch für unseren Körper und für das, wie mit dem Planeten umgegangen wird. Es fängt für uns eine ganz neue Daseinsweise an, die wir schon einmal kannten. Diese Denkweise impliziert unser Wissen, dass wir göttliche Wesen sind, dass wir eine göttliche Signatur tragen und dass wir kosmische Wurzeln haben. Wir waren von Anbeginn an niemals an die dritte Dimension gebunden oder gar von den abstammend, sondern wir kamen alle aus der fünften Dimension. Heute schließt sich der Kreis wieder. Wir werden das nun leben, was wir vor Millionen Jahren auch schon mal gelebt haben, was jedoch in die Vergangenheit geriet. Wir stehen vor gigantischen Entwicklungsprozessen, die in ihrem Kern Transformierungsprozesse sind. Wir wollen heute in der Sendung genauer auf unsere Herkunft beleuchten, damit wir unsere Zukunft verstehen können. Und wer Frau Dr. Magdalena Böser nicht kennt, die Kontaktdaten findet ihr unter börsig-hofer@t-online.de. Und jetzt rufe ich sie mal und ich freue mich, dass du heute wieder bei uns bist. Ja, woher kommen wir Menschen? Was sind wir Menschen überhaupt? Ich bin ganz neugierig, was heute auf uns zukommt. Hallo, liebe Magdalena.
Hallo Klaus, hallo alle zusammen. Ja, ich freue mich sehr, dass es wieder weitergeht, dass wir uns weiter unserer Vergangenheit und Zukunft widmen. Ja, und jetzt haben wir ja den Monat Juli, also der 11. Juli 2020. Das letzte Mal haben wir uns am 11. Juni 2020 getroffen, also genau 4 Wochen. Das finde ich ja sehr interessant. Das ist irgendwie symbolisch, ja. Gut, ja, es hat sich einiges getan. Ich würde sagen, es wird auch immer mehr, also es wird anstrengend, aber auf der anderen Seite auch schön. Also schön anstrengend. Und ja, also unsere Zeit ist schon eine Herausforderung. Gut, heute steht unser Thema oder unsere Reflexionen unter dem Motto Wer seine Herkunft nicht kennt, hat keine Zukunft. Unser Planet nähert sich unaufhaltsam der göttlichen Ordnung. Unsere Erde durchläuft einen riesigen Transformationsprozess. Anfang April 2020 haben wir das kosmische Tor durchquert, das enorme transformatorische Eigenschaften hat. Seit den Osterfeiertagen, die waren am 12., 13., 4.2020, befinden wir uns in den Räumen dieses kosmischen Tores. Und jetzt am 13. Juli, also am kommenden Montag, öffnen sich weitere 13 Tore. Und zwar jeder Tag ist ein Tortag. Also das heißt, nochmals ganz schön anstrengend für uns. Also ich finde, dass ich schon die letzten 3 Tage merke, dass das Ganze an Tempo aufnimmt. Der Erde und der Bevölkerung wird es gelingen, das zu transformieren, was nicht in die göttliche Ordnung gehört. Die Systeme, die künstlich von Wesen für ihren Vorteil und Gewinn erschaffen worden sind, werden fallen. Denn künstlich geschaffene Systeme sind nicht göttlich und liebevoll. Die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende ist unsere Hoffnung niemals versiegt. Diese hat uns jetzt in die Zeit geführt, in der die Brücken einstürzen, die uns mit der dunklen Vergangenheit verbunden haben. Diese Zeit bringt uns in naher Zukunft riesige positive Veränderungen, die sich unser Geist noch gar nicht ausmalen kann. Mit der Ankunft der freien Energie, also die kommt erst an, mit der Ankunft der freien Energie auf unserem Planeten eröffnen sich unglaubliche Möglichkeiten für die gesamte Menschheit. Dadurch wird die gesamte Menschheit materiell abgesichert sein. Der Planet Erde durchläuft soeben planetarische Prozesse, die uns die freie Energie bringen werden. Die freie Energie wird uns also bald erreichen. Alles ist nur noch eine kurze Zeitspanne von uns entfernt. Unglaublich, dass dann gerade am 20.03.2020 der Lockdown in Deutschland ausgerufen wurde. Nun verstehen wir erst richtig, dass dieser Lockdown auf einer kompletten Täuschung und Verhinderung aufbaut, noch schlimmer. Damit haben niedere, dunkle Wesen und ihre Komplizen versucht, den Aufstieg des Planeten und der Menschen zu verhindern. Die dunklen Elemente versuchten, die Oberhand über das gesamte Geschehen in dieser Welt zu gewinnen. Meiner Meinung nach war dies der Sinn des schon vor Jahren geplanten Pandemie mit dem Ziel des Impfzwangs zur Veränderung der menschlichen DNA. Jedoch nimmt der Planet das kosmische göttliche Licht in seine Portale auf und die dunklen Elemente werden diesen Planeten verlassen müssen. Was sie dann am 11.05.2020, also auch wieder ein Elfter, also im Grunde genau vor 2 Monaten, auch getan haben. Der Schwall kosmischen Lichts, der aus der göttlichen Quelle kommt, ist unaufhaltsam. Dieser Bewusstseinsaufstieg verbindet das Licht der physischen und feinstofflichen Wesen. Damit vereinen wir uns auch mit unseren Ahnen, die im Menschenhimmel sind. Es kommt zur Vereinigung der Dimensionen. Also ein unbeschreibliches Ereignis, das da auf uns zukommt. Für dieses Ereignis ist die Voraussetzung, dass das kollektive Bewusstsein der Menschen und die energetischen Prozesse der Erde sich auf einer bestimmten Bewusstseinsstufe befinden. Und diese Stufe wurde erreicht. Also, ihr seht, es kommt darauf an, dass der Mensch, also sein persönliches Bewusstsein hebt. Gleichzeitig geschieht dasselbe mit dem gesamten Planeten, und zwar auch mit jedem Lebewesen auf dem Planeten, sei es die Blume, sei es der Wurm, sei es das Pferd. Also, alles befindet sich in Transformation, in einer ungeheuerlichen Veränderung. Und das läuft gleichzeitig ab mit dem, was wir im Außen so wahrnehmen wie soll ich das sagen, an negativen Erscheinungen und Bemühungen, um noch dieses Geschehen verhindern zu wollen, was natürlich überhaupt gar nicht mehr möglich ist. Jetzt gibt es einen Nachtrag zum Monat April. Dieser steht unter dem Thema Befreiung tausender Seelen. Es geht ja auch darum, dass der Planet Erde auch sich von dem reinigen muss, was in seinem Inneren abgelaufen ist und noch teilweise abläuft, damit er an Leichtigkeit gewinnt und eben auch diese Teile transformiert werden. In diesen Tagen, also das im Monat April, sind tausende menschliche Seelen von Kindern und Erwachsenen, die durch die dunklen Wesen gequält worden sind und deshalb ihren physischen Tod im Inneren der Erde fanden, aus dem Inneren der Erde in den menschlichen Himmel aufgestiegen. Ihr habt sicher gehört, dass nicht zu viele gerettet werden konnten, ja, sondern eben und dass auch den Rettungskräften der Atem ausging, dass sie unbeschreibliche Bilder erlebt haben, die sie verfolgen werden. Und ja, genau, es gab ja einige Videos dazu auf YouTube und auch Berichte. Also ein unglaubliches Elend ist da aufgefunden worden. Und diese Seelen sind jetzt befreit worden und genau in diesen Tagen finden sie ihre Ruhe und ihren Frieden. Die Lichtwesen helfen ihnen bei diesem Übergang und heilen die Emotionen, die sie durchleben mussten. Schreckliche Erinnerungen, die ihr menschlicher Geist erleben musste, werden in Licht transformiert. Weitere gefangene menschliche Seelen, die sich Jahrzehnte, Jahrhunderte oder gar Jahrtausende lang in den Zwischenräumen irdischer Dimensionen aufhielten, finden ebenfalls in den nächsten Tagen ihr himmlisches Zuhause. Auch ihre Emotionen und Erinnerungen werden geheilt. Lasst ihnen euren Segen zukommen, damit ihr Übergang in den menschlichen Himmel harmonisch ablaufen kann. Durch diesen oben beschriebenen Prozess wird die menschliche Gemeinschaft in der Zeit des Aufstiegs ein Ganzes sein und es wird ihr erfolgreich gelingen, aufzusteigen. Momentan durchlaufen wir enorme Prozesse, die uns befreien werden. So lautet die Botschaft der Plejaden, vermittelt durch Pavlina Clem. Wir sollen uns nicht durch Nachrichten verunsichern lassen, die von außen aus den künstlich erschaffenen Systemen kommen. Diese werden nicht mehr lange gültig sein. Wir sollen unsere neue, kommende positive Zukunft segnen und die Frequenz der Hoffnung, des Friedens und der Freude in unsere Herzen fließen lassen. Das bedeutet für uns, dass wir uns vor allem uns unserem eigenen Transformationsgeschehen widmen sollen. Und das bedeutet jetzt für den Monat Juli, dass wir unsere Zellen erneuern. Das geht über Affirmationen einfach, indem wir sagen, meine Zellen erneuern sich, meine Zellen sind gesund. Das können wir, da wir Schöpferwesen sind. Und Schöpferwesen arbeiten immer mit den Gedanken. Die Gedanken sind zuerst und die Gedanken schaffen dann die Realitäten. Also einfach durch Affirmationen. Und wichtig ist auch, das Zellwasser zu reinigen. Also der Monat Juli steht unter dem Thema der Zellen. Das ist ja auch ganz interessant, weil von außen natürlich jetzt durch diese Impfkampagnen die Zellen angegriffen werden sollen und durch die 5G-Thematik. Also ich finde es ganz interessant, da wird von außen dagegen gesteuert, aber natürlich hilft das nicht. Aber wir müssen wissen, was wir tun sollen, damit wir keinen Schaden erleiden. Also wichtig Thema, Juli, Zellen erneuern, das Zellwasser reinigen, dann uns programmieren, also unsere Zellen auf Jugendlichkeit programmieren, auf Gesundheit, auf glücklich sein, also was euch halt so einfällt, genau. Und das zweite Thema ist, dass wir uns selbst erkennen, dass wir versuchen herauszufinden, wer wir in Wirklichkeit sind. Das heißt, welche Kompetenzen wir in uns tragen, welche Fähigkeiten. Und es geht jetzt darum, dass wir diese Fähigkeiten anerkennen, also entdecken, anerkennen und nach außen bringen. Damit hat eben die eigene Transformation sehr hohe Bedeutung. Wir sollen dafür Zeit investieren, täglich, auch durch Meditation, durch Yoga, durch Bewegung, durch gesunde Ernährung und genügend Schlaf und uns nicht so sehr wieder vom Außen ablenken lassen, was da jetzt schon wieder alles passiert. Aber es ist natürlich wichtig, im Auge zu haben, dagegen zu wirken. Aber gleichzeitig ist wichtig, sich auf den eigenen Transformationsprozess zu konzentrieren. Die Gefahr besteht ja, dass wir uns zu sehr vom Außen bestimmen lassen und unsere Aufmerksamkeit dann abgezogen wird. Und das ist auch nicht in unserem Interesse. Genau. Jetzt gibt es noch einen Nachtrag zum Monat Juni. Ganz gleich, wie alles ablaufen und aussehen wird, der Planet wird mit seiner Menschheit aufsteigen. Hier wird ja betont, mit seiner Menschheit, also mit der Menschheit. Die Frage ist natürlich, wer überhaupt ein Mensch ist, also nur so mal nebenbei. Und der Sieg des Lichtes ist gewiss. Das sehen die Plejader voraus, da sie die Zeitlinie überschauen können. Für sie ist es einfach, sich in Räumen und Zeiten zu bewegen. Sie sagen, Zitat, um die Osterfeiertage diesen Jahres herum hat die Zeitlinie der menschlichen Zukunft die richtige Richtung eingeschlagen. Das bedeutet aber eine Reinigung und Wiedergutmachung verschiedenster Systeme der menschlichen Gemeinschaft. Und es betrifft Systeme, die schon Hunderte oder sogar Tausende von Jahren auf dem Planeten existierten. Also das heißt Reinigung, Wiedergutmachung von Systemen, das heißt ja auch Wirtschaftssystem, Geldsystem, Bildungssystem, also alles wird jetzt da abgelöst, wird heruntergefahren und ins Eigentliche gebracht, also in das, was eigentlich Bildung sein soll, was Schule sein soll, was Familie sein soll, was ein Staat sein soll. Also alle künstlichen Systeme werden jetzt im Grunde aufgelöst. Das ist auch der Prozess. Und erst an Ostern, also das heißt, die ganzen Jahre waren wir immer noch unsicher. Es war nicht sicher, ob wir diese Zeitlinie erreichen werden. Und super, also wir haben sie jetzt erreicht, und zwar eben an Ostern. Diese Aussage der Plejader stimmt mit unseren Analysen über die Anunnaki und Archonten überein. Bis vor kurzem waren sie hier noch tonangebend, was jedoch jetzt vorbei ist. Wir haben jetzt noch mit dem Aufräumen der Folgen zu tun. Die Plejader sagen dazu, dass dies, Zitat, nicht innerhalb weniger Wochen oder Monate gereinigt und berichtigt werden kann. Zitat Ende. Das muss ja jedem einleuchten. Weiter sagen sie, Zitat, dass die Reinigung bereits begonnen habe, ebenso die Wiedergutmachungen. Und obwohl diese Zeit sehr turbulent sein wird, wird das Gute siegen. Wir sollen stets daran denken, dass das Gute siegt, egal in welcher Situation wir uns gerade befinden. Zitat Ende. Das ist sehr tröstlich und sollte uns Flügel verleihen. Zum weiteren Trost sagen sie noch, Zitat, die Besetzung und der Missbrauch des menschlichen Geistes, der menschlichen Seele und des menschlichen Körpers werden schon bald der Vergangenheit angehören. Durch eure Anwesenheit schreibt ihr gerade Geschichte. Ihr schreibt eine neue Geschichte der Menschheit und realisiert die neue Zukunft der Menschheit. Ihr befindet euch in einer der bedeutendsten Zeiten der menschlichen Zivilisation hier auf der Erde. Also es ist sehr interessant, eben was die Plejader hier sagen. Also wir schaffen uns die neue Zukunft, das heißt, was ganz Neues, eine ganz neue Ebene und auch die neue Menschheit, also was ganz Neues. Und da ist ja klar, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt, weder im Außen noch im Innen. Also auch wir transformieren uns, also auch wir haben uns zu verändern. Das geht nicht, dass wir dann noch dieselben sind wie vor 10 Jahren. Ich finde also, dass sich damit gut leben lässt und gut durchhalten lässt, egal was kommt, da wir ja wissen, dass das Licht siegt und dass wir aufsteigen. Also wir werden unsere ursprüngliche Gestalt, unser Wesen erreichen, erlangen, das wir schon immer gewesen sind. So, jetzt kommen wir zum Monat Juli. Also jetzt, was können wir zum Juli sagen? Wir können davon ausgehen, dass der Sturm sich aufbaut. Also er baut sich immer noch auf. Wir sind noch nicht drin. Und wenn sich alles durchspielt, wahrscheinlich bis zu den Wahlen im November in Amerika. Bis dorthin werden die dunklen Anhänger alle Geschütze auffahren, deren sie noch in der Lage sein werden. Am 17. Juni ist im Wochenblick ein Artikel zu Soros mit dem Titel Globale Mob-Herrschaft statt freie Demokratien erschienen, der uns ungefähr ein Bild von dem gibt, wie die weiteren Wochen und Monate ablaufen könnten. Also unter dem Thema Mob-Herrschaft. Das ist eine Möglichkeit und ein Teil. In einem Kommentar von 2016, das sind ja schon 4 Jahre, wird in der Jerusalem Post das größenwahnsinnige philanthropische Projekt von George Soros beschrieben und vorhergesagt. Sein Ziel sei die Errichtung einer globalen Mobherrschaft. Instrumente dazu sind die von ihm orchestrierten Global-Kampagnen zu den Zitat, also nicht Zitat, Anmerkung, edlen, also edlen, in Anführungszeichen, Themen, Klimawandel, Legalisierung der illegalen Einwanderung, Occupy Wall Street oder Black Lives Matter. Unter dem Deckmantel der direkten Demokratie werden und sollen, und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns das merken, westliche Demokratien stürzen. Nationen und Identitäten der Völker ausgelöscht, soziale Normen aufgehoben und die Freiheit eingeschränkt. All das passiert ja jetzt schon. Das ist das Ziel von Soros. Also ich finde, dass wir das in Deutschland, also uns praktisch vor Augen führen sollen, dass es hier um diese Mobherrschaft geht. Und man kann ja schon ein bisschen in die Richtung Beobachtungen machen. So in Berlin zum Beispiel oder in anderen Städten. Also so langsam, langsam zieht diese Sache an. Und gut ist für uns zu wissen, was der Plan ist. Die Autorin der Jerusalem Post ruft in ihrem Kommentar, das war 2016, die Völker des Westens auf, also da gehören ja wir alle dazu, das zu durchschauen und für ihre nationalen Rechte und ihr individuelles Recht auf Sicherheit einzutreten. Also ganz wichtig, jetzt geht es, dass wir für unsere Grundrechte einstehen, für unsere Freiheit und auch für unsere Souveränität. Das ist jetzt ganz wichtig. Damit wirken wir diesem Plan von Soros entgegen. Das muss uns ganz klar sein. Auf jeder Demo, auf jeder Kundgebung, bei jedem Schweigemarsch, es geht um unsere persönliche Freiheit und Souveränität. Und die wird hier ganz gezielt angegriffen. Und zwar ausgeklügelt. Ein Beispiel der Black Lives Matter Bewegung, die seit Jahren von Soros mit hunderten Millionen Euro unterstützt wird, beschreibt die Autorin, was jetzt Realität wurde. Über Black Lives Matter werde es gelingen, die früher hochrespektierte Polizei als Werkzeug der weißen Unterdrückung von Schwarzen zu diffamieren. Die Polizei werde demoralisiert und kriminalisiert, weil sie ihre Städte vor Kriminellen schützen will. Sie werde deshalb weniger Gewalt, das ist die psychologische Folge, in Situationen anwenden, die das eigentlich fordern. Und sie werde deshalb lieber untätig bleiben, auch wenn Handeln erforderlich wäre. Die Folge davon werden mehr Gewaltverbrechen sein, so die Autorin in der Jerusalem Post. Die Hackergruppe DC-Leaks hat hunderte von internen Dokumenten aus mehreren Abteilungen der Gruppen des US-Milliardärs George Soros veröffentlicht, insbesondere aus den Stiftungen der Open Society Foundations. DC-Leaks-Dokumente deckten auch auf, dass Soros mit über 30 Millionen US-Dollar der größte Einzelspender von Hillary Clinton bei der letzten US-Wahl gewesen sei. Man kann davon ausgehen, dass die Demokraten auch jetzt wieder mit Soros-Geld ihre linke Agenda verfolgen. Die Autorin schreibt, Donald Trumps damalige Wahlkampagne sei eine direkte Antwort nicht auf Clinton, sondern auf Soros selbst gewesen. Trump sei die Antithese zu den milliardenschweren Bemühungen von Soros. Er fordere die Errichtung einer Grenzmauer, unterstütze den Austritt Großbritanniens aus der EU, unterstützte Israel, unterstützte ein vorübergehendes Verbot der muslimischen Einwanderung und unterstützte die Polizei gegen Black Lives Matter. Jetzt, also jetzt vor allem auch im Juli, werden erneut die Messer gewetzt, um die Wiederwahl von Donald Trump bei den USA-Wahlen im November mit allen Mitteln zu verhindern. Wir können davon ausgehen, dass sich diese Auseinandersetzung immer mehr zuspitzen wird, dass die antimenschlichen Kräfte alles daran setzen werden, um doch noch ihre eine Weltregierung zu erreichen. Wir wissen jetzt jedoch schon, dass sie dieses Ziel nicht erreichen. Das ist sehr ermutigend, wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, auch aufgrund der notwendigen Reinigungsprozesse. Auch die Migrationswaffe hat Soros über die Legalisierung der illegalen Einwanderungen zum Einsatz gebracht. Hier ist das Ziel, nationale Identitäten und demografische Zusammensetzungen aufzulösen. Um eine offene Grenzpolitik für Migranten zu erreichen, habe er, laut Dokumente von DC-Leaks, mit seinem Geld auch die Europawahlen beeinflusst. Also auch hier, die Europawahlen sind auch nicht korrekt abgelaufen. Und da können wir davon ausgehen, auch keine Wahlen in Deutschland sind korrekt abgelaufen. Das ist meine These. Die ganzen Prozentzahlen sind doch fingiert. Es gibt es doch nicht, dass diese Prozentzahlen immer so ähnlich sind oder also ich nehme das wahr, dass das hier auch also bewusst künstlich erzeugt wurde, das Ergebnis. Journalisten, die positiv über Immigranten berichten, werden finanziell unterstützt. Urteile von Gerichtshöfen hat er beeinflusst. Alles sehr perfide geplant und mit Geld bis jetzt umgesetzt worden. Es ist klar, dass Soros mit Bestechungsgeldern arbeitet. Im Kommentar wird erwähnt, dass dies von DC-Leaks belegt wird. Soros habe mit Milliarden Dollar Kampagnen finanziert, die die Linken unterstützen, um die Grundlagen liberaler Demokratien zu zerstören. Also das ist wirklich seine Methode. Hinter allen finanzierten Kampagnen, ob es der Klimawandel war, die illegale afrikanische Einwanderung auch nach Israel, dann Occupy Wall Street oder die griechische Einwanderungspolitik. Dahinter steht ein gemeinsames Ziel, die westlichen Demokratien und Regierungen zu untergraben. Dazu dienen moralische Begriffe wie Demokratie, Menschenrechte, wirtschaftliche, rassistische und so sexuelle Gerechtigkeit. Also sobald diese Begriffe auftauchen, wissen wir, mit wem wir es zu tun haben. Für mich persönlich ist die Initiierung des arabischen Frühlings durch Soros ein besonders großes Verbrechen an der arabischen Bevölkerung. Blühende Länder sind so bewusst und auf boshafte Weise zerstört worden. Nicht zu denken an die vielen Frauen, Kinder und Männer, die einfach ermordet wurden. Unglaubliches Vergehen. Fast ganz Arabien ist so der Zerstörung anheimgefallen, mit wenigen Ausnahmen, die Soros kaufen und übertölpen konnte. Dies wird ein Grund mehr sein, weshalb sehr gut auf diese Entität Soros aufgepasst werden sollte. Vor allem sind wir jetzt aufgerufen, uns für unsere Nationalstaaten einzusetzen, für unsere Grundrechte, die durch die feige Corona-Krise vorübergehend außer Kraft gesetzt wurden und dies weltweit. Das sind alles Zeichen dafür, dass weltweit nun die dunklen Zentren zu Fall kommen und sich auflösen. Also ihr seht, wir müssen auf zwei Ebenen arbeiten. Einmal also im Außen, indem wir unsere Souveränität einfordern, die Freiheit, Staatsbildungen, Staatsrecht, wichtig. Und auf der anderen Seite eben die eigene Transformation voranbringen und den Planeten mit unterstützen. Das sind also jetzt zwei große Prozesse, die sich immer mehr dann auseinanderdividieren. Und sagen wir, klug ist ja für uns zu wissen, wo die wunden Punkte sind, wenn wir das außen betrachten. Das ist vor allem der Nationalstaat. Also wenn wir uns für die Nationalstaaten einsetzen, haben wir den anderen schon das Wasser abgegraben. Ganz wichtig. Und für unsere Grundrechte, für die Souveränität und die Freiheit. Das ist ganz wichtig. Das ist von der Methode her wichtig, von der Strategie her wichtig, um hier, sagen wir so, die Grenzen zu ziehen und auch aufzuzeigen. Unsere jahrtausendealte Verirrung in dunklen Netzen und Gängen wird jetzt beendet und wir kehren endlich zurück in unsere glückliche Paradies, in unseren glücklichen paradiesischen Zustand, frei von Fremdherrschaft dunkler Sternenzivilisationen, also dunkler. Der Kreis schließt sich jetzt. Mit 2021 wird das goldene Zeitalter so beginnen, dass es für uns alle sicht- und erlebbar sein wird. Und goldene Zeitalter ist ja auch interessant. Das hat ja jetzt nicht nur mit Gold. Gold ist ja die Farbe der Sonne, ist ja das goldene Licht. Das ist ja das göttliche Licht. Deshalb heißt dieses Zeitalter das goldene Zeitalter. Es geht um das Göttliche, auch um das Göttliche in uns, dass wir unsere göttliche Natur annehmen, also dass wir die in uns entwickeln. Es ist ja ein Entwicklungsvorgang. Also dass wir uns zum göttlichen Menschen entwickeln, das ist jetzt dieser neue Entwicklungsschritt. Gehen wir nochmals zurück nach Atlantis, also jetzt von dieser Gegenwart zurück nach Atlantis, nochmals, um uns das Motto klar zu machen, nur wer seine Herkunft kennt, hat auch eine Zukunft. Um da jetzt mal aufzuzeigen, wie da die dunklen Kräfte gearbeitet haben. Atlantis war ein Inselkontinent liegend im Atlantik. Also das ist nachgewiesen, dass es Atlantis gibt, wenn es auch in Geschichtsbüchern nicht drin steht oder anders oder gesagt wird, es würde nicht stimmen. Natürlich stimmt es. Helgoland, wer in Helgoland taucht, was, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt erlaubt ist, war ja immer verboten, kann die Ruinen entdecken. Ruinen der Hauptstadt von Atlantis. Dieser Inselkontinent befand sich mitten im Meer. Es war eine blühende und glückliche Zivilisation mit einer sehr hohen Bewusstseinsstufe, bis zu dem Zeitpunkt, als die listige und gewalttätige Übernahme durch die Anunnaki, sie werden auch Nephilim genannt oder gefallene Engel, von Satan angeführt, den Planeten übernehmen wollten. Sie kamen auf den Sternensystemen Orion, Nibiru, Alpha Centauri, Mars und Saturn. Aber sie existieren, also sagen wir so, ihre Heimatplaneten sind noch viel weiter weg, sehr weit weg. Ich habe es nicht gemerkt. Sie konnten die Herrschaft über den Planeten jedoch nicht ohne Einwilligung der Menschen übernehmen. Um die Menschen überlisten zu können, bildeten sie die ersten dunklen Bruderschaften. Roland Seransky schreibt davon, dass sie ihr Sternenwissen an ausgewählte und ihnen ergebenen Menschen weitergaben. Den Machthabern von Atlantis haben sie vorgeschlagen, ihnen ihr Sternenwissen zur Verfügung zu stellen, um, ganz interessant, die menschliche Rasse zu veredeln und ihr Bewusstsein anzuheben. Dies war ein großer Fehler der damaligen Machthaber. Wieso wollten sie die menschliche Rasse eigentlich veredeln? Also ich meine jetzt die Anunnaki. Platon sagt, Zitat, dass der Name des ersten damaligen Königs Atlas lautete. So bedeutet Ant zu etwas gehörig. Eine vergleichbare Ableitung ist Heliant, das heißt zum Heil gehörig. Atlantis bedeutet demnach vielleicht zu Attel gehörig, womit vielleicht Atlas gemeint war. Also heißt Atlantis der Besitz von Atlas. Holger Kahlweit schreibt, dass in der Tat der Gott oder außerirdische Atlas bei der Aufteilung der Erde unter den Göttern dieses Land zugeteilt bekam. So zumindest erzählen es auch die ägyptischen Priester. Auf Atlantis soll es eine große und bewundernswerte Königsherrschaft gegeben haben. So ist im Timaios zu lesen. Die Königsherrschaft dehnte sich über die ganze Insel, als auch über viele andere Inseln.
Über andere Inseln und dann warst du weg. Jetzt hat, na, bist noch da, Magdalena, oder hast du eine Flugstunde?
Ich bin da. Ich bin da.
Super.
Ach,
Bis
wie weit hast du noch gehört?
zu den Inseln.
Okay, du, da ist mein Finger locker geworden, wahrscheinlich, gell? Also bis zu den Inseln. Die Königsherrschaft dehnte sich über die ganze Insel, als auch über viele andere Inseln und über Teile des Festlandes aus. Es wird von Königen gesprochen, die auch über Libyen bis Ägypten und über Europa bis nach Tyrrhenien, dem antiken Mittelitalien, was das heutige Gebiet der Toskana, Teile Latiens und Umbriens umfasst, regierten. Also ein sehr schönes, großes Reich. Diese Könige müssten dann Götter gewesen sein, der Atlas für Gott oder für Außerirdische steht. Weiter beschreibt Platon, dass die Götter einst die Erde gebietsweise durch das Los unter sich aufgeteilt haben, ohne dass es dabei zu einem Streit gekommen sei. Weiter schreibt er, Zitat, es gebe auch keinen vernünftigen Grund für die Annahme, dass die Götter nicht gewusst haben sollten, was einem jeden von ihnen zukam, oder dass die einen versucht hätten, durch einen Streit das für sich zu erwerben, von dem sie wussten, dass es eher den anderen gebührt. Denn durch die Lose der Gerechtigkeit erhielt jeder den Teil, der ihm lieb war. Und diese Ländereien besiedelten sie, und als das geschehen war, taten sie wie Hirten mit ihren Herden. Sie zogen uns auf als ihren Besitz und als ihre Pfleglinge, freilich mit dem Unterschied, dass sie dabei gegen die Leiber nicht leibliche Gewalt anwendeten, sondern so, wie sich ein Lebewesen am besten leiten lässt, mit gütlichem Zureden, wie mit einem Steuerruder die Seele beeinflussend. Durch solche Führung lenkten sie das ganze menschliche Geschlecht. Zitat Ende. Also müssen wir heute davon ausgehen, dass die Könige von Atlantis Götter waren, die es gemäß Platon mit den Menschen gut meinten und sie in ihrer Entwicklung unterstützten. Dies muss lange Zeit gut gegangen sein, bis zu dem Zeitpunkt, als sich die Anunnaki einmischten. Wie oben schon beschrieben, suchten diese Menschen aus, die ihnen gewogen waren und an die sie ihr Sternenwissen durch Organisation von dunklen Bruderschaften weitergaben. Also diese Anunnaki suchen sich die Menschen aus, wo sie gedacht haben, ja, die sind auf unserer Seite, und gaben ihnen dann ihr Wissen weiter, halt ein gewisses, sagen wir so, berechnendes Wissen, also Machtwissen. So hatten sie schon den ersten Fuß in der Tür. Dann musste es Herrscher gegeben haben, also Könige, Götter, die sie mit ihrem gentechnologischen Wissen beeindrucken konnten. So war die Tür für ihren Einfall geöffnet. Also einmal haben sie eben Menschen überredet, indem sie ihnen Wissen versprochen haben, und auf der anderen Seite eben gewisse Könige, Götter, denen sie eben gentechnologisches Wissen versprachen. Machen wir einen Sprung in die Zeit nach Atlantis und nach der Sintflut, als die Götter der Dunkelheit, das heißt die Anunnaki, sich von den Menschen als ihre Götter verehren ließen und die Religionen kreierten, setzten sie, wie wir schon erläutert haben, das königliche System ein, da es dem Hierarchiesystem der Archonten entsprach. Der zweite Grund war, auf Dauer präsent zu sein oder in Abwesenheit der Archonten in seinem Namen zu regieren. Also das war dann nach Atlantis, als die Könige, die Guten, nicht mehr herrschten. Wir haben dann die Anunnaki, ihr Königssystem, eingeführt, streng eben nach dem System der Archonten. Also das Kastensystem, wie es es heute noch in Indien gibt. Wohlgemerkt, die Anunnaki oder Nephilim waren die Zuliefer der Archonten, das haben wir früher auch schon mal besprochen, und ihnen unterstellt. Die Archonten benötigten die Anunnaki und die Opferrituale, um sich in unserer Dimension zu halten. Für die Herrschaftsausübung gegenüber den Völkern war die Umsetzung des königlichen Systems notwendig im Sinne einer hi strengen Hierarchie, wie dies auch im Vatikan und der Kirche üblich war. Also hier haben wir eine schöne Verbindung. Dieses Prinzip wurde bis heute durchgehalten. Wir wollen uns dies am Beispiel der Rothschilds verdeutlichen. Es waren die Anunnaki, die innerhalb der Adelsgeschlechter die reptiloide Wesen sind, die ihre Erscheinung tarnen. Also, die Anunnaki innerhalb der Adelsgeschlechter sind die reptiloiden Wesen. Sie brachten sich immer wieder auf raffinierte Weise ein, also in die Adelsgeschlechter, um ihre Herrschaft über den Planeten zu zementieren und zu behalten. Der Menschheit war dies nicht bewusst. Und es gibt eine ganze Abhandlung, oder sagen wir so, wenn man es zusammensucht, über die Rothschilds, also wie sie da agiert haben. Und das ist ein sehr altes Geschlecht, also jetzt nicht erst seit dem Geldhandel, sondern das muss ein sehr altes anunnakisches Geschlecht sein, also was ich bisher herausfinden konnte. Also die gibt es schon sehr lange. Dann, jetzt gehen wir mal kurz mal nach Ägypten. Das war dann nach Atlantis, der Zeitraum ungefähr 4000 vor Christus bis 300 vor Christus. Wir wissen so gut alle, dass der Verlauf unserer Geschichte nicht dem entspricht, wie sie tatsächlich abgelaufen ist. Es gibt auch den Spruch, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wir können jetzt noch hinzufügen, die Geschichte wird von den Feinden der menschlichen Rasse geschrieben und deren Vasallen als ausführende Organe. Also das heißt, wir wissen genau, wer die Geschichte geschrieben hat bisher. Natürlich die Anunnakis. Mit ihnen ihre Verbündeten. Und sie haben immer das Gleiche gemacht. Einfach, sagen wir so, also Menschen ausradiert und wieder von vorne angefangen, damit alles aus dem Gedächtnis gelöscht wurde. Dann haben sie zum Beispiel in Sumer und in Babylon einfach dort ihr System errichtet, sind sie einfach hingegangen, da waren ja schon Kulturen, haben die wieder übernommen. Dann irgendwie kam es da wieder zu Auseinandersetzungen. Und dann haben sie wieder ganz neu angefangen mit dem Römischen Reich und immer ähnliche Strukturen übernommen, auch die Sprache übernommen, nur ein bisschen verändert. Also immer dasselbe, so immer in der gleichen Kreisbewegung. So wissen wir allmählich, dass es früher nur eine Sprache gab. Da die Okkupanten des Planeten Erde die Versklavung der Menschheit und die Übernahme des Planeten seit Jahrtausenden betrieben und planen, wendeten sie die Devise Teile und herrsche, divide et impera an. Impera. Dies ist nicht nur eine Redewendung, sondern ein Handlungsprinzip, durch das die zu beherrschende Gruppe, also die Menschheit, in Teilgruppen abgespalten wird. Ja, eben auch die Sprache spaltet ja. Religionen spalten, verschiedene Kulturen spalten. Also das ist alles immer geplant gewesen. Dadurch soll erreicht werden, dass sich die Teilgruppen gegeneinander wenden, statt als Gruppe vereint, eben gegen den gemeinsamen Mensch, also eben die Anunnaki, vorzugehen. Und wichtig heißt das jetzt als Strategie, dass wir heute auf die Einheit schauen sollen, also nicht auf das, was widerspricht, also ich meine jetzt uns untereinander, sondern was uns eint. Also immer die gemeinsame Schnittmenge finden in Diskussionen, in Verhandlungen, also immer diesen gemeinsamen Nenner und uns nicht teilen lassen. Teilung ist eben genau auch wieder eine Methode der Anunnakis gewesen. Also wichtig eben, dass wir uns als Menschheit fühlen, dass wir uns als Gemeinschaft fühlen, dass wir sehen, dass wir gemeinsam auf dem Wege sind, das ist jetzt auch ein sehr wichtiges Element. So planten die Okkupanten durch die Einführung vieler Sprachen eine Teilung der Völker. Es ist ein Glück, dass es heute Spezialisten gibt, die die Regeln kennen, nach denen die Sprachenteilung umgesetzt wurde. Hier ist beispielsweise Mario Praß zu nennen, dem es gelungen ist, diese Taktik zu entschlüsseln. Die Methode ist die Anwendung des Tricks des Spiegels. Also, und diesen Trick des Spiegels, also könnt ihr beobachten, auch in den Regierungen oder in den Aussagen von Politikern, also gewissen Politikern. Ein Beispiel, ich nehme Obama. Also Obama sagt, wir werden Frieden machen. Das ist ja die Verspiegelung, also die Verspiegelung von Frieden ist hier ja Krieg. Damit meinte er, dass er Krieg machen wird. Und so ist Obama 10 Tage später in Afghanistan einmarschiert. Und hier gilt es natürlich wieder, die Verbündeten zu informieren. Das heißt, wenn Obama sagt, wir werden Frieden machen, dann wissen die, aha, die brauchen jetzt Waffen, da funktioniert der Waffenhandel, wir bekommen Drogen, wir bekommen also Kinder geliefert, Frauen geliefert. Es geht ja in den Kriegen immer eigentlich um Drogenhandel, Menschenhandel, Kinderhandel. Das ist immer eine ganz wichtige Basis davon. Natürlich Waffenhandel, Bodenschätze, das war immer der Antrieb. Also genau, und dann wissen natürlich die Eingeweihten der Gegenseite, was das dann jetzt bedeutet. Und dann machen die sich natürlich gleich ans Werk. Dann eine weitere Methode ist das Anagrammieren. Als Anagramm wird eine Buchstabenfolge bezeichnet, die aus einer anderen Buchstabenfolge allein durch Umstellung der Buchstaben gebildet ist. Mit Hilfe dieser Methode sind alle Sprachen entstanden. Also zum Beispiel Mama. In einer anderen Sprache heißt es doch Mama Amam. Also entweder man verdreht die Buchstaben oder nimmt statt A ein B und so durchgehend in der gleichen Sprache versetzt eben nur die Buchstabenreihe. Und so sind alle Sprachen entstanden. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit mit dieser Sache beschäftigen würde, könnte ich jede Sprache lesen. Und das sagt ja auch Mario Brass von sich, dass er gar keine Sprache mehr lernen muss, sondern er nimmt den Text und kann dann entschlüsseln. Das würde uns genauso gehen, wenn wir darin geübt sind. Da wir gerade über Ägypten sprechen, nehme ich hier das Beispiel Amun. Genau, das passt jetzt. Und Amen, also für ein Beispiel von Anagrammieren. Hier leitet sich das Amen von Amun ab. Besser gesagt, beide Begriffe meinen dasselbe. Es wurde nur ein Buchstabe ausgetauscht. Die Amun-Priesterschaft war im alten Ägypten, also eben der Zeitraum ab 4000 vor Christus, sehr mächtig und stellte eine uralte Geheimgesellschaft dar. Da das Amen in der Kirche gesprochen wird, ist es eindeutig, dass die christlichen Kirchen auf der Grundlage der ägyptischen Gottheit Amun beruhen. Das ist also nur ein Indiz, eben, dass es so ist. Es gibt noch ein anderes Indiz, und zwar die Mitra. Wenn Sie die Amun-Priester anschauen, die haben genau die gleiche Mitra wie die Bischöfe. Das ist mir aufgefallen an einem Bild, also ein Gemälde an einer Hauswand. Dann habe ich gedacht, also irgendwie kommt mir das doch ganz bekannt vor. Also genau, also hier an diesen Symbolen ist es auch erkennbar, eben die Durchgängigkeit der Gottheit Amun zum Vatikan. Grundsätzlich gibt es sehr viele Übereinstimmungen von Symbolen und Ritualen der römisch-katholischen Kirche sowie der christlichen Kirchen im Allgemeinen mit Ritualen und Symbolen alter Kulturen. Also wie schon gesagt, es wird immer übernommen. Die bleiben immer im gleichen Kreis. Es wird nur kleine Änderungen vorgenommen, aber es ist immer dasselbe Muster. Als Vorlage dienten Babylonien, Ägypten, das alte Griechenland und das antike Rom. Dies bedeutet, dass diese Mächte, also die Priester des Amun, hier weiterwirken. Dies sind die Kräfte, die Menschheit kontrollieren und sie von ihrer natürlichen Göttlichkeit fernhalten. Damit ist auch gesagt, eben, dass die Priesterschaft Amun auch genau von den Anunnakis praktisch kreiert sind. Nicht nur kreiert, sondern sie sind genau diese Figuren. Unerreichbare Götter wurden den Menschen vorgesetzt, damit sie Sklaven bleiben sollten. Die Menschheit wurde dazu erzogen, die Verantwortung abzugeben, anstatt die Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. Die Formulierung von Geboten, daran erkennen wir auch wieder die Handschrift der Anunnakis, wie zum Beispiel die 10 Gebote, braucht nur ein Sklave. Ein wirklich freier Mensch ist sich seiner Verantwortung für das Gesamte voll bewusst und handelt aus sich selbst heraus im Einklang mit allem, was ist. Und hier haben wir auch wieder einen Punkt, auf den wir achten sollen, dass wir in die Selbstverantwortung gehen. Das ist genau das Gegenkonzept. Verantwortung für das eigene Denken übernehmen, für das eigene Handeln übernehmen, also in diese Selbstverantwortung gehen. Heute haben wir immer noch dieselbe Situation auf Erden, aber wie gesagt, die ändert sich ja gerade durch diese riesigen Transformationsvorgänge. Der Mensch ist sich immer noch nicht seines unsterblichen Geistes vollkommen bewusst. Ganz gleich wie die Götter heißen, sie sind eine Erfindung und gemäß unserer bisherigen Analyse nicht humanoide Entitäten, die sich als Götter ausgegeben haben. Es gibt nämlich auch, also soviel ich mal recherchiert habe oder mitbekommen habe, gibt es, so wie es die menschliche Rasse gibt, gibt es auch die Götter als eigene Kreation, als eigene Schöpfung. Das wäre dann weiter zu verfolgen. Und eben diese nicht-humanoide Entitäten, diese Anunnaki, haben sich als Götter ausgegeben, obwohl sie gar keine sind. Götter, die den Menschen die Verantwortung abnehmen und sagen, wie zu leben, zu denken, zu fühlen und zu handeln ist, verfolgen immer nur ein Ziel, und zwar die Beherrschung der Menschheit. Und sie bemächtigen sich der kreativen Energien der Menschen auf Umwegen, weil das haben sie nicht. Sie sind alles, aber nicht kreativ. Und deshalb brauchen sie ja den Menschen, weil der Mensch eben, ja, er ist ein Geistwesen. Kreativität ist ja das Geistige im Menschen. Kommt uns dies heute in Zeiten der angeblichen Corona-Pandemie nicht bekannt vor? Wird da nicht von Regierungsseite vorgeschrieben, wann Geschäfte offen haben dürfen, wie viel Abstand zum anderen gehalten werden muss, wo der Einzelne hinreisen darf und so weiter. Wir haben genau noch dieselbe Situation, eben nur nicht mehr jetzt als Vatikan verbrämt, sondern als Politik, als Regierungen. Heute heißt es nun zum allerletzten Mal für den Menschen, wirklich allerletztes Mal, sich seiner Geistnatur bewusst zu werden und diese voll bewusst leben. Anders wird er sein Sklavendasein nicht los. Sollen wir mal eine Pause machen, Klaus? Oder nein, ist noch kurz, ich bis zum nächsten Absatz, oder?
Ja, mach früh zu Ende.
Was sagst du?
Ich sagte, führe ruhig zu Ende.
Ach, danke, ich habe es nicht verstanden. Dankeschön. Die Menschheit hat eine sehr lange Zeit der Sklaverei und Manipulation bisher hinter sich gebracht. Seit Jahrtausenden wird die Menschheit auf zellularer Ebene beeinflusst. Ja, deshalb geht es eben jetzt um die Zellen. Die Zellen mit Gesundheit programmieren, mit Jugendlichkeit, mit Freude, ganz wichtig. Eben weil wir ja seit Jahrtausenden da praktisch beeinflusst wurden. Und die meisten Menschen nehmen Muster, Meinungen, Glaubenssätze und irrige Annahmen von einem Leben ins nächste mit. Also davon sollten wir uns befreien.
Okay, machen wir Musik?
Machen wir Musik, genau. Danke.
Ja, Musik ab für die Berge. Moment, wo ist der Player? Berge, und da heißt es für die Liebe. Und ich hoffe, die Technik geht. Ich habe gerade ein bisschen rumgespielt. Musik ab.
Wir können im Gleichschritt mitmarschieren oder unserer Stimme folgen und aufhören nur zu funktionieren. Wir haben die Wahl. Wir könnten auch mal was riskieren. Wir könnten uns verletzlich zeigen und die Hoffnung nicht verlieren. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugeben. Und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Uns verbünden, statt aufeinander loszugehen. Wir können wählen. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid am eigenen Leib erfahren hab. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut und all die Ängste abzulegen, unsere Feinde zu umarmen und uns selber zu vergeben. Lasst uns zusammenführen, was längst zusammengehört. Und nie wieder wegsehen, sondern voneinander lernen. Und wenn es das Letzte ist in dieser kalten, harten Zeit, ich bleib weich. Ich entscheide mich für die Liebe und für die Menschlichkeit. Denn nur wenn ich geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Ich weiß genau, wir sind es wert. Denn nur wer nicht geliebt wird, hört auf, ein Mensch zu sein. Ich entscheide mich für den Frieden und ich höre immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben. Wir sollten anfangen, Mensch zu sein.
Ja, fangen wir an, Mensch zu sein. Ja, jeder fängt in seiner Eigenverantwortlichkeit damit an. Ja, Reflexion, verstehen lernen. Ja, ihr seid hier heute bei Frau Dr. Magdalena Börsig-Hofer. Möchte noch kurz hinweisen, für morgen, 20 Uhr, sind wir auch da. Da ist die Steffi Steinecker von Cosmos Society bei uns. Und der Gerhard Bra ist bei uns. Und da geht es um Schöpferkraft, Realität und Wirklichkeit. Ab 20 Uhr morgen live. Ja, wenn ich das so höre, ja, wurde uns beigebracht? Wie ist die Sprache entstanden? Ja, da wurde, glaube ich, die Bibel mal zitiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, und dann wird gesagt, die Sprache, es gab mal irgendwann mal eine Ursprache, habe ich mal gehört. Und dann halt die Religion der katholischen Kirche, so wie ich das verstanden habe. Und Mario Brass, ja, geht da mal ein bisschen anders drauf. Und alles ist Spiegel. Ich frage mich, warum wir Menschen so jahrhundertelang oder jahrtausendelang schon auf dieser Erde sind und sicherlich nicht gemerkt haben, dass es auch einen Spiegel gibt. Philosophie gibt es auch. Also gut, ich denke, wir sollten komplementär versuchen zu denken. Und und dann wird das Leben immer spannender, weil man ganz anders in die Welt dann blicken kann. Magdalena, dein Mikrofon, schön, dass du da bist.
Dankeschön. Kommen wir zum Thema die Herkunft des Menschengeschlechtes. Also jetzt versuchen wir mal uns zu erklären, wo wir herkommen. Das ist natürlich ein bisschen verwickelt, aber wir versuchen da Klarheit reinzubringen. Ja, gut. Tom Kenyon berichtet in seinem Buch Lichtboten vom Arcturus, also sehr interessant auch zu lesen, dass die Menschen belogen und manipuliert wurden, dass der Mensch darauf konditioniert worden sei, zu glauben, dass er viel kleiner sei, als dies in Wahrheit der Fall ist. Die Sicht des Menschen, also über sich selbst, wurde verschleiert, sodass er den Reichtum des Universums, in dem er lebt, nicht sehen würde. Also uns ist ja immer gesagt worden im Religionsunterricht, es gibt nur eine Weltkugel, also nur eine Kugel, die bewohnt ist, alle anderen Von allen anderen Planeten war ja gar nie die Sprache, sondern nur die Erde sei bewohnt und nur hier gibt es nur den Menschen und sonst gibt es gar nichts und macht euch die Erde untertan, also Macht über die Erde ausüben. Also so war ja dann die Aussage durch die Religionen. Und eben die Sicht des Menschen wurde eben ihm verschleiert. Also wenn er solche Sachen gelehrt bekommt und immer hört jeden Tag und jedes Wochenende, ja, dann glaubt das ja eines Tages mal. Dann sagt Tom Kenyon, weiter sei die Menschheit in der Kommunikation mit ihren intergalaktischen Brüdern und Schwestern, die von Herzen zu Herzen und Verstand zu Verstand übertragen, wird abgeschnitten. Klar, wir wussten ja gar nicht, dass es die gibt. Also das ist nie gesagt worden, sondern es wurde nur von Heiligen gesprochen. Und eben von einem Gott, der dreifaltig sei, und dann vom Kreuz, dass das Leid notwendig sei für die Erlösung. Also ist das Leid ja verherrlicht worden. Und aber so geht gar nicht in Wirklichkeit die menschliche Geschichte, ja, sondern wir haben intergalaktische Brüder und die kommunizieren telepathisch. Und auch wir können telepathisch kommunizieren, das kann jeder von uns, es ist in uns angelegt. Es bedarf nur der Übung und eigentlich tun wir das ja auch schon telepathisch kommunizieren, nur ist es uns öfters nicht bewusst. Und das wäre auch jetzt eine Qualität, die wir wieder einsetzen sollen, also Telepathie, telepathisch kommunizieren. Der Mensch zählt, und jetzt kommt ein sehr, sehr bedeutsamer Ausdruck, zum intergalaktischen Adel. Also der Mensch zählt zum intergalaktischen Adel. Und damit, also wenn wir jetzt überhaupt mal von einer Machtposition sprechen, dann ist ja der intergalaktische Adel sehr hoch anzusiedeln, überhaupt was seine Fähigkeiten ausmacht und die Herkunft. Also da kommen die Anunnakis dann doch nicht mit. Also der Mensch zählt zum intergalaktischen Adel und wurde von vielen verschiedenen intergalaktischen Kulturen ausgesät. Also wir tragen Samen anderer Kulturen und zwar intergalaktisch, also aus unserer Galaxie kommend. Also jetzt mal nicht außergalaktisch, sondern intergalaktisch. Also jetzt wie von der Venus zum Beispiel in uns oder von den Plejaden in uns, also galaktische Samen. So hat der Mensch außergewöhnliche Gaben und Fähigkeiten erhalten, auch wenn sie zurzeit nur latent in den ungenutzten Teilen der menschlichen DNS vorhanden sind. Das heißt jetzt wieder im Umkehrschluss, und das ist jetzt auch ganz wichtig, haben wir ganz am Anfang angesprochen, dieser Monat steht auch unter dem Zeichen, dass wir unsere Göttlichkeit aktivieren. Also unsere Kompetenzen erkennen, das sind ja göttliche Gaben, aber die sehen noch ganz anders aus als die wir kennen. Also wir haben noch ganz anderes Potenzial. Und es ist jetzt wichtig, dass wir irgendwie an dieses Potenzial kommen, in uns selbst. Das ist nämlich göttliche Art. Damit ist der Mensch ein galaktisches Wesen. Also ganz wichtig, der Mensch ist ein galaktisches Wesen. Also wo haben wir das jemals schon gehört? Eben ganz selten. Also der Mensch ist ein galaktisches Wesen. Er ist nicht von dieser Erde. Und wie viele meinen, dass sie von hier sind? Also der Mensch ist ein galaktisches Wesen. Das gehört jetzt vollkommen von uns anerkannt. Das ist die Wahrheit. Und wir sollten uns jetzt dahin bewegen. Also ganz wichtig, dass wir aus dieser engen Sicht der Dinge herauskommen. Aus dieser Sicht der Faktizität. Also diesen äußeren Reizen, die gar nichts mit unserem galaktischen Wesen zu tun haben. Und wir sollen uns jetzt in dieses galaktische Wesen einstimmen. Und dann fällt auch alles, was nicht zu uns gehört, ab. Wer hat die Menschen nun so geblendet und in die Irre geführt? Bei Tom Kenyon ist als Antwort zu finden, dass die Religionen dafür verantwortlich sind. Die Lügen, die von vielen Religionen aufrechterhalten werden, seien ein Fluch für die Anhebung des Lebens, für die Intelligenz und die Freiheit. Wenn der Mensch nun heute sein volles menschliches Potenzial entfalten will, dann muss er zuerst sein Herz, seinen Verstand, und sein Zellgedächtnis von den Lügen der Religionen reinigen. Also es ist ja nicht so, dass diese Jahrhunderte Prägung durch die Religionen uns nicht irgendwie verändert hätten oder in uns wirklich sich eingebrannt haben. Das haben sie natürlich, diese Inhalte. Und jetzt geht es darum, dass wir uns davon befreien, bewusst befreien. Also Verstand, auf den Verstand bezogen heißt das, dass wir erkennen, dass der Verstand ein Werkzeug ist, aber der Verstand kann niemals für Inhalte gerade stehen oder uns Inhalte vorgeben. Er ist nur in Anführungszeichen ein Organ. Deshalb hat Verstandeserkenntnis überhaupt keinen Sinn, weil eine Erkenntnis kann ich nur mit dem Verstand verstehen, aber sie hat nichts mit dem Verstand zu tun. Erkenntnisse kommen wo ganz anders her. Also der Verstand ist an die richtige Stelle zu setzen heute. Er ist nur ein Werkzeug, um Inhalte zu verstehen. Und die Inhalte, die müssen ja irgendwo herkommen. Insofern ist ein Rationalismus überhaupt auch Illusion. Dann das Zellgedächtnis eben, genau. Also es ist wichtig, dass wir unser Immunsystem jetzt pflegen. Das heißt eben frische Luft, Sonne, Sauerstoff, gute Ernährung, ausreichend Schlaf, also uns von Giftstoffen entfernt halten, also gut es geht, auch von schlechter Nahrung. Überall ist, oder ist ja sehr viel Gift überall eigentlich drin, also bewusst auf die Ernährung achten, also was wir zu uns nehmen, also ganz wichtig, die Zellen reinigen, auch das Zellgedächtnis, also uns wirklich umprogrammieren. Und das Ausschlaggebende ist, dass wir überhaupt mal fühlen, wo unser Herz sitzt. Dann zur Kenntnis nehmen, dass wir eines haben. Dann für uns herauszufinden, wie das für uns funktioniert, diese Wahrnehmung, dieses Fühlen. Dann, dass wir diese Abkehr bewerkstelligen von diesem Descartes'schen Grundsatz. Ich denke also bin ich, hin zu dem Grundsatz. Ich fühle also bin ich. Und auch uns einfach mal wegbewegen von dieser Gehirn, wie soll ich sagen, Gehirnbesessenheit in Anführungszeichen. Die Seele sitzt nicht im Gehirn, auch das Bewusstsein sitzt nicht im Gehirn. Es gab ja mal eine Zeit lang diese praktisch in der Philosophie die Diskussion mit dem Eccles, dass die Seele im Gehirn sitzt oder das Bewusstsein im Gehirn sitzt. So ist es nicht. Nee, es ist das Herz, auf das es ankommt. Und das Herz ist das Organ der Erkenntnis. Also vom Herzchakra her erkennt der Mensch. Und das ist jetzt für uns bedeutsam, dass uns diese Wendung bei uns selbst gelingt. Also dass wir vom Herzen her erkennen und wirklich nicht mehr auf unsere Verstandeserkenntnis hören. Das ist natürlich ein Wagnis, ist sehr mutig, wenn uns das gelingt. Was hat es aber jetzt nun grundsätzlich speziell mit dem Menschen auf sich?
Darf ich
Bisher wurde.
kurz?
Ja, bitte.
Warum ist es mutig? Weil wir in die Gefühlswelt eintauchen und dadurch eine andere Wahrnehmung in uns manifestieren, möglicherweise. Ist das deswegen mutig?
Genau, es ist mutig, wenn wir auf unsere Intuition hören. Es geht ja so bei uns zuerst. Also jetzt haben wir haben irgendwie etwas vor. Dann ist der erste Schritt, also sagen wir einfach, ich möchte joggen gehen. Dann, ach super, das mache ich jetzt. Dann kommt das Verstand und sagt, nee, eigentlich geht es jetzt nicht. Du solltest das und das noch machen. Und wenn wir jetzt zu wenig bewusst sind, dann gehen wir hin und gehen eben nicht laufen, sondern bleiben zu Hause und erledigen irgendetwas. Genau, also es heißt, dass wir lernen, unserer Intuition zu vertrauen und einfach sagen, nee, jetzt vertraue ich meiner Intuition und zwar in Präsenz, in der Gegenwart und nicht mehr dem Verstand, der immer tausend Absicherungen bringt und nicht in der Lage ist, um die Kurve zu denken, sondern denkt ja immer nur linear und das Leben ist nicht linear. Wer dem Verstand folgt, laufend, der geht komplett in die Irre. Also da gibt es genügend Beispiele. Es ist gut
Danke.
erklärt. Ja, gut. Also, was hat es aber speziell mit dem Menschen auf sich? Bisher wurde seine wahre Herkunft im Nebel gelassen. Informationen waren so gestreut, dass sie nicht in sich schlüssig waren. Versuchen wir heute eine genaue Antwort zu finden. Um hier weiterzukommen, sollten wir alle unsere bisherigen Annahmen erst einmal über Bord werfen, weil es hört sich schon ein bisschen schräg an. Also man muss sich echt wirklich ganz neu, wie soll ich sagen, ganz offen den Inhalten stellen, eben ohne Vorurteile, ohne Verstand, also mit offenem Herzen, das Öffnen und Wahrnehmen und Hinhören. Unsere bisherigen Annahmen verstellen uns sonst den Blick. Auch unsere Denkmuster können sich hier in diesem Erkenntnisprozess sehr ungünstig auswirken, ebenso unsere angelernte Logik. Bei Tom Kenyon sind Aussagen zu finden, die davon handeln, dass schon vor 10 Millionen Jahren Wesen auf der Erde waren, lange vor dem Homo sapiens. Und das ist ja was Neues jetzt für uns, wenn wir das hören. Erstens mal vor 10 Millionen Jahren und dann doch lange vor dem Homo sapiens. Das ist ja was ganz Besonderes. Also das wird ja heute ja überhaupt jetzt im Allgemeinbewusstsein ist es gar nicht präsent und in den Geschichtsbüchern ja sowieso nicht. Und es wird ja immer gesagt, dass wir vom Homo sapiens abstammen. Aber hier steht ja eben nicht, also uns gibt es schon lange zuvor. Das ist die Frage, wie das aussah. Genau. Es gab Wesen, die zwar fünfdimensional waren, also jetzt lang vor dem Homo sapiens, sich jedoch in die dritte Dimension aus reiner Experimentierfreude verschieben konnten. Also das heißt, es gab Wesen, die waren immer fünfdimensional und die haben sich einfach mal kurz runtergelassen, runter transformiert in die dritte Dimension. Und der Sinn war eigentlich nur Freude am Experiment. Freude am Experiment. Und sie können, also diese Wesen können als ephemer bezeichnet werden, was kurzlebige Wesen bedeutet. Sogar schon vor Zehntausenden von Millionen Jahren gab es auf der Erde Wesen der fünften und höheren Dimension. Also vor Zehntausenden von Millionen Jahren. Auch sie waren von ihrem Wesen her ephemer, das heißt kurzlebig und irgendwie flüchtig. Die geologischen Unruhen hatten keine Auswirkungen auf sie. Was sie aber taten, war, dass sie mit den Eigenschaften der Materie experimentierten. Einfach so. Dabei wechselten vor allem die abenteuerlustigen, mutigeren und neugierigen Wesen zeitweise in die dreidimensionale Form über, also einfach aus Spielerei. Sie verweilten nur sehr kurz in ihren dreidimensionalen Gestalten und kehrten dann in ihren fünfdimensionalen oder höheren Zustand zurück. Es kann auch die fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Ebene gewesen sein. Was wir hier also hören, erledigt die gesamten bisherigen Zeitrahmen und Berechnungen der Geschichtsbücher. Auch steht dort nichts von mehrdimensionalen Wesen. Also auch wir sind mehrdimensionale Wesen. Also das ist uns ja geblieben. Also diese mehrdimensionalen Wesen, diese wurde der späteren Menschheit verheimlicht bis vor kurzem. Das Buch von Tom Kenyon erschien im Jahre 2014. Unter den Ephemeren gab es große Diskussionen darüber, ob die Auswirkungen positiv seien, sowie über die Gefahren und Einschränkungen bei einem längeren Aufenthalt in dreidimensionaler Form. Das war ja auch nicht ungefährlich. Und wie kommt es jetzt zur Ausbildung, die wir Mensch bezeichnen? Auch hier gibt es eine Antwort bei Tom Kenyon. Ein Beispiel dafür ist, und jetzt finde ich sehr interessant, dass sich vor 10 Millionen Jahren ein Arcturianer, die kommen ja aus der siebten Dimension, und zwar, den kennt ihr, Sanat Kumara, in eine Frau verliebte. In ein Wesen der fünften Dimension, also die stammt nicht aus der dritten Dimension, sondern aus der fünften Dimension, die in der dritten Dimension als Ephemer experimentierte. Also sie ging immer mal wieder in die dritte Dimension, nahm dort Gestalt an und kam dann wieder zurück. Also und er jetzt, dann hat Kumara und sie hatten zusammen ein Kind Und Esura, so hieß dieses Wesen, also die Frau, senkte die Schwingung ab, um in der dritten Dimension das Kind zu gebären, einfach aus Experimentierfreude. Esuras Gestalt war menschenähnlich wie die vieler Ephemere. Dann kehrte sie mit dem Kind wieder in die fünfte Dimension zurück. Das Kind war nun eine Mischung aus einem Arcturianer, einer Ephemer, die gleichzeitig menschenähnlich war und kehrte dann wieder in die fünfte Dimension zurück. Hier sehen wir nun die faszinierende Herkunft des Menschen. Der Stammvater ist Sanat Kumara, ein Arcturianer, und zwar ist er der Sternenschiffkommandant, der sich in eine menschenähnliche Ephemer verliebt hatte, die sich in der dritten Dimension aufhalten konnte. Das war ja eine Fähigkeit. Hier liegt die unsichtbare Wurzel des menschlichen Geschlechtes. Die Wurzel liegt folglich in einer Kombination aus höheren Dimensionen, das heißt von der neunten bis zur fünften Dimension. Also da kommen wir her, da haben wir unsere ursprünglichen Kompetenzen. Also in der siebten, von der neunten bis zur fünften Dimension und nicht in der dritten Dimension. Das ist halt eine Fähigkeit, die wir hatten. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Also jetzt müssen wir uns diese Fähigkeiten wieder aneignen, wie das geht, die Dimensionen zu wechseln. Ja, das gehört dann jetzt zu diesen Fähigkeiten, die wir wieder jetzt in uns aktivieren sollen. Damit ist dieser Mensch, der vor 10 Millionen Jahren empfangen wurde, kein dreidimensionales Wesen, sondern eine Mischung aus einer Frau aus der fünften Dimension und einem Vater, der sich in der fünften bis zur neunten Dimension aufhalten kann. Der Mensch ist also ein intergalaktisches Wesen und gehört aufgrund der vererbten, vielfältigen, positiven Eigenschaften aus der sechsten bis neunten Dimension, also dem galaktischen Adel an. Also das deckt sich mit der Aussage, die wir heute schon früher getätigt haben. Also der Mensch gehört dem galaktischen Adel an. Und das sollten wir uns jetzt auf der Zunge zergehen lassen, was das jetzt in unserem persönlichen Leben bedeutet. Galaktischer Adel. Wir sprechen hier von einem Zeitraum, der Millionen Jahre, also Millionen Jahre in der Vergangenheit liegt, vor dem ersten Homo sapiens, vor dem Neandertaler. Damit ist der erste Nachweis erbracht, dass der heutige Mensch über ein ganz anderes Potenzial verfügt, als ihm bewusst ist. Er stammt mindestens aus der fünften Dimension. Das sollten wir uns als Basis klar vor Augen halten und uns wirklich merken und täglich daran arbeiten, uns in der Meditation bewusst machen, was es heißt, ein fünfdimensionales oder höher dimensionales Wesen zu sein. Also, dass wir diese Fähigkeiten in uns aktivieren. Die Ephemer, die in die dritte Dimension abstiegen, taten dies, wie schon gesagt, als Experiment. Es gab einen Zeitraum dafür, das war das Gesetz, in dem der Ephemer als biologische Wesenheit im dreidimensionalen Raum verweilen konnte. Wurde dieser überschritten, so war er sozusagen in der Biologie der Wesenheit gefangen. Zu Beginn wussten die Ephemer genau Bescheid über diesen Zeitraum, aber über die vielen Jahrtausende andauernder Experimente hinweg wurden einige von ihnen dreist und unvorsichtig. In der Zeit vor den Neandertalern, also in der Zeit vor ca. 30.000 bis 130.000 Jahren vor unserer Zeit, also der Homo sapiens lebte 200.000 bis 300.000 Jahre vor Christus, entdeckten die Ephemer, also in der Zeit des Neandertalers, dass sie in die Körper der Tiere eindringen und die Welt durch die biologischen Nervensysteme dieser Tiere wahrnehmen konnten. Das Zeitfenster, in dem sie in der dreidimensionalen Realität sicher waren, gab es aber nach wie vor. Also das heißt, sie sind jetzt in die Tierkörper reingegangen, also manche auch in die Pflanzenkörper, haben da drin halt sich da, wie soll ich sagen, geschaut, wie sich das anfühlt, haben auch dann diese Gefühle gespürt und dann sind sie natürlich wieder ausgestiegen. Genau, also sie wussten eben dieses Zeitfenster noch. Einige Ephemer machten bei ihren Ausflügen in die Körper der Säugetiere, so außergewöhnliche biologische Erfahrungen wie einen sexuellen Organismus, sodass sie diesen Seinszustand äußerst faszinierend fanden, dass sie das Zeitfenster vergaßen und es vorzogen, in ihren biologischen Gestalten zu verbleiben. Also das heißt, da waren dann also diese Substanz der fünften Dimension in diesen Säugetieren eingeschlossen. Einige von ihnen blieben stecken und konnten nicht mehr in die fünfte Dimension zurückkehren, weil sie die Zeitfenster vergessen haben. Also könnt ihr euch erinnern, es gibt doch auch so alte Sagen, Märchen zum Beispiel von Meerjungfrauen, die auftauchten dann mit praktisch, also das war dann sicher zum späteren Zeitraum, mit menschlichen Männern tanzen und so weiter. Und dann sind sie ja wieder von dem König, Meerkönig, zurückgerufen worden. Und dann hat zum Beispiel eine auch das Zeitfenster vergessen und musste dann als Menschenkind zurückbleiben. Also es gibt ja solche Erzählungen und die deuten ja auch darauf hin, dass es so ist. In diesem Zeitraum vor 10 Millionen Jahren bis vor 1 Million Jahre sind viele intergalaktische Zivilisationen mit unserer Welt in Kontakt gekommen. Die Sache ist sehr komplex. So gibt es auf der Erde eine Spezies von Säugetieren mit einzigartigen Besonderheiten. Diese Besonderheiten haben etwas damit zu tun, wo sich jene Vormenschen entwickelt haben. Weiter reicht sogar ein Teil des Stammbaumes der Menschen bis in den Ozean. Deshalb gibt es eben mehr Männer oder gab es ja, oder mehr Jungfrauen. Das gab es auch wirklich. Unter den Vormenschen, und damit sind die Vor-Neandertaler gemeint, vollzog sich eine Unterteilung in zwei verschiedene Bewusstseinsaspekte. Die einen von uns waren reine Säugetiere, eine kleinere Anzahl waren Ephemer, die in Säugetierkörpern stecken geblieben waren. Das waren die früheren Primaten, weil die waren eben besonders. Jetzt würde ich sagen, Klaus, dass wir die nächste Musikpause machen. Und dann möchte ich zu einer Zusammenfassung kommen.
Und so machen wir das. Musik ab, Sekunde. Und da heißt es Berge, trau dich. Bis gleich.
Ich wollte meine Lieder auf der Straße singen. Ich wollte über alle Mauern springen. Ich wollte protestieren für Gerechtigkeit. Doch die Angst war schneller und dann ließ ich sein. Ich Kinder kriegen, ich wollte eine Kommune gründen auf dem Land, doch ich denke jedes Mal, wo fange ich an? Doch irgendwann tue ich's, ich glaube immer noch daran, yeah. Dann höre ich auf zu zweifeln und fang einfach an. Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Ich sage dir, trau dich, egal was du machst. Ich wollte mit euch tanzen und voll abgehen. Eigentlich wollte ich im Mittelpunkt stehen. Ich wollte vor Glück und vor Ekstase schreien. Doch genau dann werde ich schüchtern und lass es wieder sein. Ich wollte dich in meine Arme nehmen. Ich wollte dir meine Liebe geben. Ich wollte dich küssen, vorhin im Café. Doch im letzten Moment krieg ich doch weiche Knie. Yeah, ey. Doch irgendwann tu ich's, ich glaub immer noch daran, yeah. Dann hör ich auf zu zweifeln und fang einfach an. Vielleicht glaubst du an göttliche Kraft. Doch ich sage dir, trau dich, egal was du machst. Ja, ich sage dir, trau dich, ey. Du kannst nur atmen und glauben. Du bist in Sicherheit. Du kannst nur loslassen. und Vertrauen. Yeah. Alles zu seiner Zeit. Oh. Und irgendwann tu ich's, ich glaub immer noch daran. Yeah. Dann hör ich auf zu zweifeln und fang einfach an. Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Doch ich sage dir, trau dich, egal was du machst. Irgendwann tu ich's, ich glaub immer noch daran. Dann hör ich auf zu zweifeln. Glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft? Doch ich sage dir, trau dich, egal was du machst. Ja, ich sage dir, trau dich, egal was du machst.
Ja, und zurück sind wir. Ja, Magdalena, du leitest gleich die Zusammenfassung noch vor, so habe ich vor der Musikpause verstanden. Ja, ich gebe dir einfach mal das Mikrofon direkt.
Dankeschön. Ja, also ich versuche jetzt nochmal zusammenzufassen, natürlich nochmals auch mit neuen Informationen unterlegt, dass wir einfach ein ganzes Bild gewinnen. Es ist nämlich nicht, wie soll ich sagen, mehrgleisig, also unsere Abstammung. Also gut, ich versuche das noch deutlicher herauszuarbeiten. In der Frühgeschichte, also der Zeit vor 27 bis 10 Millionen Jahren, existierten die Ewemer in einer fünfdimensionalen Realität, das haben wir schon gesagt, und experimentierten damit, in die dreidimensionale Erdrealität abzusteigen. Sie waren Bewusstseinsforscher. Später dann, nachdem Sanat Kumara, der Sternenschiffkommandant, vor 10 Millionen Jahren Esura begegnete, experimentierten einige, aber nicht alle, die Ephemer damit, in die biologische Realität von Tieren abzusteigen, besonders die der ersten Primaten. Gehen wir nun in der Zeit vor bis zu der letzten Million Jahre, passierte es, dass intergalaktische Zivilisationen, also Zivilisationen, die nicht aus unserer Galaxis kommen, sondern eben von weiter her, und diese haben zunehmend Interesse an unserem Planeten gefunden. Und warum? Weil sich hier die Primatenintelligenz entwickelte. Und zwar eben deshalb, weil diese Ephemer eben in die Primaten abgestiegen sind und dann eben das Zeitfenster nicht beachtet haben und drin blieben. Und genau, also und das haben eben aus intergalaktische Zivilisationen entdeckt. Sie war das Ergebnis einer eigenständigen ablaufenden Biologie, also diese Primatenintelligenzentwicklung, die in Beziehung zur Evolution agierte und verdankte sich in manchen Fällen auch der Anwesenheit der Ephemer in ihrer Biologie. Die alten Griechen kannten sie als Nymphen. Aufgrund der geologischen Veränderungen, die sich auf unserem Planeten vollzogen hatten, war die Erde auch sehr reich an Mineralien. Dann, vor ungefähr 400.000 Jahren, also ist ja nicht so lange her eigentlich dann, entdeckten eben genau diese Anunnaki, eine außergalaktische Zivilisation, den Planeten Erde auf ihrer Goldsuche-Mission. Also es geht ja jetzt auch um die Frage, wie kommen die Anunnaki jetzt hier auf die Erde, wo doch eigentlich die Ephemer hier waren, dann andere intergalaktische Wesen. Und es war irgendwie ja so ein Experimentierfeld für Bewusstseinsforscher. Tiere haben hier gelebt. Die haben ja auch von anderen Planeten Tiere hierher gebracht und Pflanzen. Also da hat jeder irgendwie sich ausexperimentiert. Und jetzt kam ja dann irgendwie ja auch dieser Unfriede. Also das wissen wir ja heute zugute. Ja, und wie kam der eben? Das fing eben vor 400.000 Jahren erst an. Und da kamen eben die Anunnaki, sie waren auf ihrer Goldsuche-Mission. Die Atmosphäre ihrer Welt begann sich zu verschlechtern und ihre Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Gold eine stabilisierende Wirkung auf ihre Umwelt hat. Das Expeditionsteam der Anunnakis entdeckte die Erde, die damals weitaus mehr Goldvorrat hatte als heute. Dann, wen schicken die Anunnaki nun, um als Bergarbeiter das Gold abzubauen? Tom Kenyon spricht davon, dass es sich um eine Mischung aus Anunnaki und so etwas wie Robotern handelte. Das kommt uns doch heute sicherlich sehr bekannt vor. Wenn wir an das Impfziel von Bill Gates und seiner Stiftung denken, soll da nicht etwa ein ganz neuer Impftyp, angeblich nicht erprobt, bestückt mit Genmaterial, den Menschen eingespritzt werden? Also damit meine ich ja, also das ist ja nicht menschliches Genmaterial, das der also heute vorhat, den Menschen einzuspritzen, sondern eben ein anderes. Und was soll da herauskommen? Also sicher kein Mensch. Also das können wir uns mal merken. Wenn wir davon ausgehen, dass er nicht erprobt ist, also dieser Impfstoff, dann täuschen wir uns. Wir täuschen uns. Was damals die Anunnaki fabrizierten, können sie auch heute noch. Oder konnten sie heute noch, aber die sind ja natürlich jetzt schon weg. Aber ich meine nur, die ganze Entwicklung ging ja über Jahre. Und vor allem als Genspezialisten in hervorragender Manier. Also wenn die Anunnaki, das habe ich schon einmal gesagt, ein Erkennungszeichen haben, dann ist es die Genmanipulation, da sind sie die Meister drin. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Also haben wir hier die Bestätigung, dass der Plan der Anunnaki nach 400.000 Jahren ist, die menschliche Rasse heute zu einem Bioroboter umzubauen. Also sie wollen jetzt wieder dasselbe machen. Die menschliche Entwicklung ist ja jetzt sehr bunt geworden, also in den letzten Jahren, also im Grunde die letzten 200 Jahre, merkt man ja eben, dass doch die Menschheit sich immer mehr, wie soll ich sagen, befreit hat, also schon selbstbewusster wurde. Natürlich eingeschränkt, aber immerhin seit 200 Jahren ist schon eine Entwicklung zu sehen, auch in der Wissenschaft, in der Technik, auch wenn sie jetzt nicht nur positiv ist oder überhaupt nicht positiv war, aber im falschen Sinn entwickelt wurde, aber egal. Aber der Mensch ist immer mehr sich bewusster geworden, er ist immer mehr in seine Kraft gekommen. Zuletzt haben wir ja auch die Religionen abgeschüttelt und jetzt schütteln wir ja auch die Regierungen ab. Und das ist natürlich eine Entwicklung in Richtung Freiheit und das hat natürlich den Anunnakis überhaupt nicht gefallen. Und deshalb eben diese Idee, wieder den Bioroboter zu entwickeln. Den hatten sie ja damals schon mit den Anunnakis, also ihr eigenes Material und eben so eine technische Version. Und jetzt eben den Menschen als Bioroboter. Da die Anunnaki im Verlauf mehrerer Jahrhunderte feststellten, dass die Erdatmosphäre und die Beziehung der Erde zur Sonne für sie schädlich waren, suchen sie eine Lösung und bemerken, dass einige Säugetiere, einige der Primaten, intelligenter waren als die anderen und man konnte sie trainieren. Dies war eben die besagten Evema. Sie hatten einen besonderen Glanz in den Augen, der ihre gesteigerte Intelligenz kenntlich machte. Die Wissenschaftler der Anunnaki beschlossen, diese Primaten zu kreuzen und fügten eigene Eigenschaften ihrer eigenen DNS zu, um eine neue Rasse zu schaffen, den Menschen. Also da gibt es jetzt einen Menschen, der hat Genmaterial von den Evema, also den anderen Dimensionen, und eben den Anunnaki selbst, also gewisse Eigenschaften. Sie waren intelligenter, also die Primaten, und autonomer, aber leicht zu kontrollieren. Und so wurde das Abenteuer noch komplexer. Die Anunnaki beschlossen, dass nach dem Abschluss ihrer Minenarbeit die geschaffenen Hybriden, also das waren diese Kreuzungen zwischen ihrem Genmaterial, also teils hatten nur einige Eigenschaften übernommen, also übertragen, und den Primaten, dass sie diese Hybriden zerstören wollen. Das hatten sie doch jetzt auch wieder vor. Also mit der Menschheit, bis auf 500.000, das kommt noch. Da sehen wir eben genau diese Parallele zu heute, da nur 500 Millionen der Erdbevölkerung gemäß dem Plan der Anunnaki auf der Erde überleben sollen. So viele benötigen sie, um ihren Standard hier zu halten. Also 500 Millionen, das war ja das Ziel. Das hätte gereicht. Und das ist genau das Gleiche wie damals. Da war der Goldabbau erledigt, also weg mit diesen Hybriden. Was passierte jedoch damals? Einige rebellische Anunnaki retteten jedoch einige ihrer Lieblinge. Für diese unbedeutenden Primaten waren diese Anunnaki wie Götter. als die Anunnaki den Planet verließen und diese weiterentwickelten Primaten zurückließen, die sich nun irgendwie durchschlagen mussten, wurde der Same vieler Religionen ausgesät. Die neue Rasse würde sozusagen aus dem Garten Eden vertrieben. Ja, es ist ja so, dass die Anunnaki dann einfach damals schon mal überhaupt den Planeten verlassen haben, weil sie keine Lust mehr hatten und dann einfach gegangen sind. Also ein Teil von denen, ein Teil. Nachdem die Anunnaki verschwunden waren, interagierten eine Fülle anderer intergalaktischen Zivilisationen mit diesen Hybridmenschen und entsprechend mischte sich noch weiter intergalaktische DNS in den menschlichen biologischen Genpool. Also Primat, also Ephemer, Primat, Genmaterial der Anunnakis und jetzt gleich noch Genmaterial der anderen intergalaktischen Rassen. Aus diesem Grund sagt Sanat Kumara, dass die Menschheit dem intergalaktischen Adel angehört. Insgesamt ist die Menschheit von 23 bis 24 verschiedenen außerirdischen Zivilisationen beeinflusst worden. Das finde ich sehr interessant und das bedeutet, dass wir sehr interessante Fähigkeiten haben, viele Kompetenzen, die wir jetzt entwickeln dürfen. So sind zwei Wissensströme in den tieferen Schichten des unterbewussten Gedächtnisses des modernen Menschen vorhanden. Die beiden Ströme sind zum einen die Ephemer in uns. In unserer Vorgeschichte blieben die Ephemer in den Primatenkörper stecken, weshalb der Mensch ein tiefes Gefühl des Gefangenseins in der Materie hat und eine tiefe Sehnsucht danach, nach Hause zurückzukehren, verbunden mit dem Eindruck, dazu nicht in der Lage zu sein. Dieses Gefangensein ist ein Ergebnis der Schwerkraft, denn als unsere Vorfahren, die Ephemer, von der fünften in die dritte Dimension abstiegen, nahmen ihre Körper Masse an und wenn etwas Masse hat, dann steht es unter dem Einfluss der Schwerkraft. Deshalb hat der Mensch tief in seinem kollektiven Unbewussten das Gefühl, in die Materie gestürzt zu sein und nach Hause zurückzukehren wollen, dies aber nicht zu können. Ja, deshalb ist ja auch die Transformationsarbeit für uns heute sehr wichtig, eben dass wir dieses kollektive Unbewusste auch befreien, ans Licht bringen, dass uns alle Inhalte bewusst werden. Der zweite Strom hängt mit der genetischen Manipulation zusammen, die die Anunnaki an uns vorgenommen haben, um uns zu einer Sklavenrasse zu machen. Auch hier wieder ganz klar zu heute ist die Handschrift der Anunnaki hinter der WHO, der Bill Gates Stiftung, von Soros, den Clintons und der Obamas zu erkennen, die die Versklavung der Menschheit durch Digitalisierung geplant haben. Da die menschliche Rasse von den Anunnaki damals genmanipuliert wurde, hat der Mensch in den Tiefen seines Unterbewusstseins eine Sehnsucht danach, es den Göttern recht zu machen. So wie die Tendenz zur Unterwerfung und Anbetung, da der Mensch nicht die wahre Realität oder die Natur der Wesen versteht, die er als überlegen betrachtet. Er weiß ja gar nicht, wer die Anunnaki sind und wie sie aussehen. Natürlich, heute wissen wir schon, aber damals nicht. Und die haben dann eben diese Anunnakis angebetet. Und das sitzt noch tief eben auch wieder in unserem Unbewussten. Es agierten ja dann noch andere intergalaktische Zivilisationen mit den Menschen, die ihnen auch ihre Eigenschaften und Fähigkeiten verleihen wollten, von denen sie glaubten, dass sie den Menschen nützten. Also jetzt, das heißt, es gab auch andere intergalaktische Zivilisationen, die jetzt auch, also Genmaterial deponierten, aber jetzt nicht zu unseren Gunsten, aber die waren auch nicht boshaft, aber es war auch nicht zu unseren Gunsten, also es ist nicht so wie die Anunnaki, aber auch nicht zu unseren Gunsten, weil sie glaubten, dass es den Menschen nützen würde. Jedoch führten diese gut gemeinten Absichten auch wieder nicht zu guten Ergebnissen. Das ist natürlich jetzt noch ein Geheimnis, das dürfen wir dann langsam noch aufklären, was damit gemeint ist. Jedenfalls sind viele Eigenschaften, die wir besitzen, das Ergebnis genetischer Gaben. Das bedeutet, dass die Konflikte unter den Menschen nicht nur durch die Geschichte begründet ist, sondern auch dadurch, dass verschiedene Gegenden der Welt unterschiedliche außerirdische genetische Linien dominieren. Nun kommen wir zum entscheidenden Punkt. Von hier aus geht es für jeder der genetischen Linie anders weiter. Und das ist jetzt ganz wichtig. Also, das heißt, wir sind jetzt in der Zeit des Aufstieges, in der kompletten Transformation. Das heißt, wir nehmen unsere ursprüngliche Struktur, sagen wir so, Form wieder an, unser ursprüngliches Wesen, unsere ursprüngliche Substanz nehmen wir an. Alles wird jetzt, kommt weg, was nicht uns, zu uns gehört, was überlagert ist. Und dadurch, dass es verschiedene genetische Pole gibt, also Genpools, werden auch die Linien sich trennen. Also, ich lese nochmal vor, nun kommen wir zum entscheidenden Punkt. Von hier aus geht es für jeder der genetischen Linie anders weiter. Also die Menschheit trennt sich auch aufgrund genetischer Linien. Das heißt, es finden sich nicht alle später am gleichen Ort vor, sondern die Linien trennen sich. Also die genetischen Linien werden auch trennen sich. Die Menschheit sieht zwar als ein Ganzes aus, doch tatsächlich gibt es gegensätzliche Fraktionen, die nicht nur auf kultureller, religiöser und politischer Ebene verschieden sind, sondern buchstäblich eine gegensätzliche genetische Stellung einnehmen. Und insofern also findet hier auch noch eine, sagen wir so, eine Abzweigung statt. Gut, also so viel zum heutigen Thema. Klaus, können wir vor der Diskussionsrunde noch einen Song hören?
Ja, ein Song. Hast du einen
Den
speziellen denn, oder egal?
Freiheit, mit Thema Freiheit.
Ja, mache ich doch gerne. Das war der Abschlusssong. Player ist frei.
Danke.
Ja, und Freiheit. Wo ist er? Wir sind frei, meinst du, gell?
Ja.
Wunderbar, Musik ab, bis gleich.
Sofa für einen Tag am Meer. Wir sitzen abends auf den Dächern und küssen gern. Wir sind am Strand die Ersten, die ihre Schuhe verlieren. Wir brauchen keine Thesen und keine Theorien. Wir träumen davon, dass es Realität nicht gibt. Wir sind aus bunten Farben und wir sind aus Magie. Denn jetzt ist die Zeit. Und hier ist der Ort, wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei. Und wieder neu erschaffen. Wir malen die Sonne auf den grauen Beton und tanzen durch die Nacht bis zum Morgengrauen. Denn jetzt ist die Zeit und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren. Wir sind frei, und alles ist leicht und unendlich weit. Alles ist eins und nicht nur ein Teil. Wir sind frei.
Wohin wir gehen,
setzen keine Grenzen. Mit Fantasie schlägt unser Herz. Wir brauchen Liebe und große Träume, sonst ist das Leben nichts mehr wert. Wohin wir gehen, sind keine Grenzen. Mit Fantasie schlägt unser Herz. Und wenn wir wollen, dann können wir alles. Das Leben ist ein Feuerwerk. Und jetzt ist die Zeit, und hier ist der Ort. Wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei. Und hier ist der Ort, wir sind bereit, so sind wir geboren, wir sind frei, wir sind frei.
Ja, wir sind frei, jetzt, jetzt genau, Magdalena.
Ja.
Das ist also ein super Song, ja, also sagt dir eine Menge aus. Ja, und deine ganze Sendung heute, ich habe mir eh Notizen gemacht.
Sehr schön.
Holen wir mal unsere Leute rauf?
Ja, gerne, gerne.
Bin gespannt, ob wir, da ist jetzt gerade der Emaran neu reingekommen, vielleicht hat er auch gewartet. Falco begrüßen wir, Frank Karasfalz am Mikrofon. Und der Armin, der Germane ist bei uns, der Gunther aus Hamburg ist heute bei uns. Ja, herzlich willkommen. Und na, woher kommen wir denn? Wer ist denn am Mikrofon von euch? Und da ist der Germane, also kriegt sofort das Mikrofon. Guten Abend.
Grüß euch miteinander. Interessante Geschichte, liebe Magdalena. So ähnlich habe ich es auch schon mal gelesen. Ich habe mich da schon länger mal beschäftigt, wo kommen wir hin, wo gehen wir hin, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Natürlich ist es, widerstrebt es mir zu glauben, dass wir irgendwelche Genexperimente sind von irgendwelchen Anunnaki, die hier das Gold abgebaut haben. Also ich kenne das natürlich, diese ganze Geschichte, die ist mir bekannt. Das vorherige mit den fünfdimensionalen Wesen, die hier einfach ein bisschen rumgespielt haben und weil das einfach so schön ist, hier in der dritten Dimension zu experimentieren, klingt sehr sympathisch, deckt sich auch mit dem, was ich gelesen habe, dass wir im eigentlichen Lichtwesen wären, die uns eben hier herunter, einfach hier in die Körperlichkeit gegangen sind. Ob wir jetzt da runter oder rauf transformiert haben, das ist mir auch noch nicht so ganz klar. Wird immer von der Erhöhung gesprochen, wir müssen erhöhen, erhöhen, erhöhen. Doch wenn man einfach mal rein vom Gefühl her geht, wenn man mal so in die tiefe Entspannung geht, so in die, ja so, ja, jetzt ist gut, da wird man ruhig, also da geht die Energie, die Vibration eigentlich runter. Ist jetzt einfach so ein Gedanke. Der Adolf, der sagt ja Ähnliches. Und ja, ich denke mir immer, da gibt es dann diese Arcturianer, die dann ein Sternenschiff-Kommandant. Ich meine, da schmunzel ich irgendwie einerseits, weil wenn das so hochdimensionale Wesen sind, dann ist es für die ein leichtes, einfach hier nur per Gedanke zu reisen. Da braucht es eigentlich keine Schiffe. mehr. So wissen tue ich es nicht, das ist einfach so ein Gedanke. Und ja, da komme ich dann immer ein bisschen den Straucheln, weil das sind, in meinen Augen sind das alles Angebote, also die man glauben kann, man kann es aber auch lassen, weil wo hat denn derjenige sein Wissen her? Das andere, was mir sehr gut gefällt, also eine andere Geschichte ist mit dieser, die auf den Veden beruht, diese vier Rassen, die da hier eben erstmals ankamen vor 36.000 Jahren oder irgendwie so. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wo kommen die ursprünglich her? Das ist ja auch nicht geklärt, sondern das ist ja nur dieser kleine Zeitraum letztendlich bemerkt oder angerissen. Ja, es ist aber gerade noch ein Gedanke gekommen. Wenn die hier gespielt haben auf dieser dreidimensionalen Ebene und sagen, es gibt also eine zeitliche Grenze wohl, die man nicht überschreiten darf, denke ich mir zum einen Geist über Materie. Also Geist beherrscht die Materie, dann wäre es eigentlich ein leichtes, wenn sie so hochdimensional und so wissend sind, dies zu beherrschen. Und andererseits ist es natürlich die Frage, wie lange wäre denn diese Zeiteinheit, in der sie eben gefahrlos sich hier aufhalten konnten in den Körpern. Das war jetzt ein bisschen viel, ich weiß schon, aber kamen so viele Gedanken eben und deswegen muss das jetzt alles raus.
Danke, Germane. Also, sagen wir so, diese Energien, zum Beispiel jetzt genau, also die Sternenschiffe. Du sagst, die werden nicht gebraucht, aber du musst ja so sehen, die kommen von ganz weit her und es gibt so viele Energiefelder und das geht nicht einfach. Also jeder im ganzen Universum muss sich an die Gesetze halten. Also da gibt es ja auch Energiegesetze. Und das geht nicht so einfach. Und je höher ein Wesen ist, je schwieriger ist es für dieses Wesen, sich runter zu transformieren. Das ist nicht einfach. Und gut, das fällt mir jetzt dazu ein. Und was hast du noch für eine Frage gehabt oder für eine Bemerkung?
Ja, das war dann mit den dieses Zeitlimit, wo sie eben sich hier gefahrlos aufhalten konnten, das ist zum einen. Und dann habe ich noch das mit dieser Vedengeschichte gebracht. Das habe ich noch gebracht. Und ja, dass mir diese Geschichte mit den einfachen Genmanipulationen des Menschen und deswegen ist der so entstanden, da sträubt sich irgendwie alles in mir.
Das finde ich gut mit dieser Genmanipulation, dass sich dir da alles sträubt, du, aber das hat ja die ganze Zeit schon stattgefunden. Es wird ja immer mit Genmaterial experimentiert, die ganze Zeit. Und jetzt, was sie da vorhaben mit dieser Impfung, also dieses Genmaterial einimpfen dem Menschen, also das ist ja anderes Genmaterial einimpfen, was sie da vorhaben, das ist eine ganz neue Impfung. Und es wird die experimentieren laufend mit dem Menschen, mit dem Körper des Menschen, du die Gehirn, also da gibt es ja solche Experimente auch seit dem Zweiten Weltkrieg, was sie da mit Menschen gemacht haben, Gehirn-OPs, du, da gibt es so viele Sachen, was da läuft. Da kann man sich ganz also gut informieren. Also es wird laufend in den menschlichen Körper eingegriffen. Also das ist was, es ist nichts Verwerfliches oder was ganz Ungewohntes. Und was sie ja jetzt geplant haben oder haben, ist ja, dass der Mensch seine Genetik, dass die verändert wird und zwar hin eben zu einem steuerbaren digitalen Wesen und so Art robotermäßig wird. Also die sprechen ja von künstlicher Intelligenz, aber also die künstliche Intelligenz ist ja so menschenähnlich, aber doch sehr robotermäßig. Also diese Anunnakis waren ganz gegen die menschliche Natur, komplett. Also die interessiert sie gar nicht, sondern die hat nur Interesse daran an Funktionen, die ihnen dienen. Und da haben sie halt den Menschen hergenommen, obwohl er ja ganz andere Struktur hat, eine ganz andere Genetik, ganz andere, wie soll ich ja genau, ein ganz anderer körperlicher Aufbau, also inneren Aufbau. Der kommt hat ganz andere Systeme, der Mensch. Und also das finde ich eigentlich ganz logisch, dass das passiert mit dieser Genmanipulation. Das ist doch also logisch, wenn die Bauar also wie sagt man so, Bergarbeiter brauchen für ihre Minen und die eigenen Leute, die haben sie ja nicht gemacht. Also die Anunnakis, sie hatten ja, das habe ich auch schon gelesen, sie hatten welche unten, die haben einen Aufstand gemacht, weil sie haben gesagt, das machen wir nicht. Und dann mussten sich ja die Anunnakis was anderes einfallen lassen. Dann haben sie eben diese Primaten gefunden. Und da gibt es ja sehr viele Informationen dazu, auch Ausführungen. Und was dieser Zeitraum anbetrifft, den kann man sicher herausfinden, also wenn man recherchiert.
Meine Frage ist die Zeitlinie. Wieso, mit anderen Worten, haben die Anunnakis so lange gebraucht, bis sie den Impfstoff jetzt im Jahre 2000, sage ich mal, bis 2020 bis heute hergestellt haben? Wieso haben sie so lange gebraucht dafür? Hat das mit den Zeitzyklen zu tun, mit der Entwicklung oder was ist da mit zu verstehen?
Du Klaus, also ich denke, also das wussten die schon immer, wie sowas geht, aber sie müssen ja den Menschen dazu bringen, dass er mitmacht. Also, dass er das als sinnvoll anzieht, dass er also mitgeht. Deshalb haben sie ja zuerst diese Corona-Krise entworfen, damit der Mensch, also es gibt ja genügend, oder sagen wir, was heißt genügend, es gibt ja welche, die unbedingt die Impfung wollen, oder manche Politiker sagen ja, oder der Bill Gates sagt ja selbst, oder die Merkel auch, bevor die Impfung nicht erfolgt sei oder der Impfstoff nicht da sei, gäbe es keinen Rückgang zur Normalität. Und sie wollen, also die Motivation, sie brauchen ja die Motivation des Menschen, dass er mitmacht. Sie können ja nicht 7 Milliarden da irgendwie packen und impfen, sondern sie brauchen ja schon auch eine gewisse Freiwilligkeit, weil der Mensch doch auch ein mächtiges Wesen ist. Der ist sehr mächtig, der Mensch, der ist mächtiger als die Anunnakis. Das wissen die, deshalb müssen sie ja immer ihn reinlegen, betrügen. So am Anfang haben sie es ja auch gemacht, überlisten, dass er es freiwillig macht. Jede Krankheit ist ja geschaffen oder jeder Virus, es gibt ja keine Viren. Also AIDS und so weiter, alles was da ist, das sind alles Inszenierungen, weil der Mensch von Haus aus immer gesund ist. Auch der Körper hat so starke Selbstheilungskräfte. Das geht nur, wenn von außen nachgeholfen wird. Und das haben sie ja die ganze Zeit so gemacht. Und dann sind sie diejenigen, die die Guten sind, dann bieten sie tolle Medikamente an und sie sind die großen Heiler. Es ist immer die gleiche Masche. Und sie wollten, also sie brauchen jetzt hier, also ganz praktisch gedacht für die Anunnaki, sie brauchen hier nur 500 Millionen, hätten sie gebraucht. Und die anderen brauchen sie nicht, weil die essen ihnen zu viel, die zerstören ihnen die Natur, weil sie wollen ja tolle Grünflächen. Also das ist eine Sorte von einer Zivilisation, die nur pragmatisch, nur für sich denkt, also ganz egozentrisch.
Ja, und die Zeitlinie, hat das was mit, ja, mit den 20.000 Jahren zu tun? Warum das jetzt passiert?
Ja, also die 20.000 Jahre sind drin, aber hier, was jetzt zum Abschluss kommt, haben wir eigentlich ja gehört, das sind ja Millionen von Jahren kommen zum Abschluss. Also
Das heißt, die Entwicklung hat circa 20.000 Jahre jetzt benötigt, dass die Anunnakis waren ja immer dann da. Bis wir den Impfstoff hergestellt haben mit diesem genmanipulierten, ja, Impfstoff, ja, mit dem Impfstoff halt, der gentechnisch manipuliert ist. Das heißt, letztendlich 20.000 Jahre haben sie gebraucht, bis der Mensch sich so entwickelt hat, wie er sich heute entwickelt hat, mit Strom und so weiter, 3D jetzt halt, bis wir dann Labore gefunden haben und dann die Technik hatten, das umzusetzen, einen Impfstoff in dieser Form herzustellen. So verstehe ich das.
Also sagen wir, die Anunnakis sind ja vor 400.000 Jahren gekommen. Und da haben sie ja dann das Gold abgebaut, sie haben versucht, da ihren Planeten zu retten, da irgendwo die Atmosphäre dort zu halten oder wieder neu aufzubauen. Und dann haben sie ja den Mensch, also den Primaten, der ja auch fünfdimensional war, da war ja der Ephemer drin, das ist ja auch schon diese fünfdimensionale Anlage. Da haben sie ja noch ihr Genmaterial dazu gebracht. Und dann kamen ja später noch andere intergalaktische Genmodulationen dazu. Und das mit dem Impfen, das würde ich gar nicht so als Planung sehen, sondern einfach, das ist jetzt gerade wichtig oder sagen wir so, ein Mittel, um ihr Ziel zu erreichen. Die denken nicht zeitlich, das ist einfach nur von der Situation her. Es ist immer das Gleiche bei denen. Also das Ziel ist ja immer, andere Planeten zu ankern, also für sich in Anspruch zu nehmen. Im Grunde, man kann sie sich ja so vorstellen wie eine Horde von Fliegen, die alles abfrisst oder Heuschrecken. Und wenn dann alles abgegrast ist und sie keinen Nutzen mehr haben, ziehen sie zum nächsten Planeten und verwüsten alles. Und das geht ja nicht, weil das ganze Universum ja eine Harmonie darstellt, nach geometrischen Formen aufgebaut ist. Diese Gesetze gelten überall im ganzen Universum. Da kann man nicht nur als wilde Horde durch die Gegend ziehen und alles andere sich unterordnen. Das wird ja auch nicht zugelassen. Und diesen Impfstoff, das ist im Grunde von denen ja auch nur auch ein Experiment oder fällt ihnen halt jetzt mal ein, wie bringen wir die jetzt weg um die Seite, wie können wir die beseitigen? Die können ja nicht gleich, wie soll ich das sagen, da alle in die Luft jagen, sondern es muss ja langsam gehen. Die brauchen ja auch die Leidensenergie, haben wir doch gesagt mal. Dann brauchen sie ja, also diese Ängste der Menschen, damit sie überhaupt sich hier halten können. Aber sie sind ja schon weg. Also diese Anunnaki sind ja schon alle vom Planeten jetzt weg. Deshalb geht es ja jetzt für uns besser mit unserer Transformationsarbeit und Aufgabe. Und 20.000 Jahre hängt ja mit dem galaktischen Sonnenzyklus zusammen. Da kommt ja immer mehr Licht dann und dann nimmt ja wieder das Licht ab und alles verfällt wieder, also die Menschheit verfällt wieder ins Unbewusste, wieder mehr manipulierbar. Aber jetzt treffen sehr viele Zeitlinien zusammen und eben auch die ältesten Zeitlinien treffen jetzt zusammen oder Entwicklungslinien, die vor Millionen von Jahr, vor Jahren schon angefangen haben.
Spannend. Ich schau mal, wer ist denn hier in der Runde? Da sehe ich den Ernie, wie heißt der? Eneran. Der Mikrofon ist auf stumm, falls du mitreden möchtest, einfach in stumm. Herzlich willkommen, der Falco ist auch bei uns in der Runde, Frank Karas und der Armin haben wir gehört, Gunther auch da. Gibt's Wortmeldungen? Da kommt jetzt nichts. Ja, ich habe mir ja auch einige Notizen gemacht, also so ist das ja nicht. Und, upsala, was haben wir denn da gehabt? Genau, einmal die Zellentgiftung wollte ich mal von dir hören. Wie soll eine Zellentgiftung ausschauen? Also das, du hast heute mal das genannt.
Ja, also genau, also von meiner Seite sieht es so aus, ich komme ja aus der Philosophie, das heißt, ich arbeite mit Gedankenmustern, mit Affirmationen. Und das heißt, also ich schlage vor, eben die Affirmation, meine Zellen sind gesund, ich bin gesund, ich programmiere meine Zellen mit dem Alter von so und so. Genau, das ist mein Vorschlag. Und natürlich dann, was Heilpraktik und so weiter alle sagen, das kann man ja sich bei denen abrufen. Zum Beispiel eben gesunde Ernährung, ja. Also vor allem pflanzliche Ernährung, also Obst, Gemüse, dann viel Wasser, ganz viel, also viel Wasser trinken, weil wir ja eigentlich nur aus Wasser bestehen. Dann Sauerstoff, also frische Luft, also dann in den Wald gehen, also Waldluft. Und die Zellentgiftung heißt ja, dafür Sorge tragen, dass das Immunsystem immer hochgefahren bleibt. Also sich so wenig wie möglich auch nicht, also Elektrosmog ist jetzt auch überall, also mit diesem 5G, das ist ja die reinste Mörderwaffe dann. Ja, und da hilft eigentlich nur in die eigene, wie soll ich sagen, geistige Kompetenz zu gehen. Also das heißt in die Schöpferkraft. Anders ist da eine, es ist eine sehr gute Möglichkeit, eben diese eigene Schöpferkraft jetzt einzusetzen. Alles, was der Mensch sagt, gilt für ihn. Wo er sich setzt, das ist gültig. Und jetzt ist ja diese Schöpferkraft gefragt. Sie ist im Grunde ja überlebensnotwendig. Oder wie soll ich das sagen? Ja, dass eben der Mensch als göttliches Wesen dahin kommt, wo er hingehört. Also er kann jetzt nicht im alten Modus weiter existieren. Das geht gar nicht. Also er muss jetzt sich seiner göttlichen Natur bewusst sein und demzufolge sich selbst programmieren. Wir können unser Gehirn programmieren. Das heißt, dass das Gehirn zu 100% also aktiv ist, das Gedächtnis zu 100% wieder aktiv ist, dass die Epiphyse und die Hypophyse zu 100% arbeiten. Das geht vor allem durch die Gedankenprogrammierung. Das ist das Wichtigste.
Okay, Armin, du möchtest, bitte.
Ja, in dem Zusammenhang ist mir eingefallen, ich werde dann ein Musikstück kreieren mit isochronen Ton und sublimalen Informationen. Das ist mir vorhin so eingefallen, weil das ist eigentlich das Einfachste, weil wenn du eine Affirmation machst, ist es immer wieder so, dass der Bewusstseinsfilter das eliminieren kann und eine sublimale Information, die geht direkt ins Unterbewusstsein. So arbeiten diese Medienmacher schon seit Jahren, dass sie hier die Menschen auf diese Art manipulieren. Und genauso kann man es fürs Gute nutzen. Und da mache ich einfach mal was fertig. Ich schreibe dann aber auf, welche sublimalen Informationen ich da reingebe, weil das ist das, wo mir immer Bauchschmerzen bereitet, wenn da andere irgendwie sowas machen und ich weiß nicht, was die sagen, weil die sublimalen Informationen haben ja eben die Eigenschaft, dass man sie nicht hört, sondern das Unterbewusstsein nimmt sie nur wahr und der Bewusstseinsfilter kann nicht arbeiten. Und deswegen ist es mir immer wichtig, dass ich weiß, was da gesprochen wird, weil ja, das ist einfach wichtig.
Ja, super, gute Idee. Ja, genauso hat ja jeder seine Eingebung dazu, was er machen könnte. Und jetzt noch zur Zellentgiftung. Dazu gehört ja auch, dass wir keine Angst mehr haben, weil Angst erhöht ja den Stress und damit wird das Immunsystem wieder runtergefahren. Genau, also keine Angst und kein Stress. Also in der inneren Harmonie, im inneren Frieden leben, in der inneren Balance, also nicht mehr in die Emotionen gehen. Das sind alles Faktoren, wo wir uns praktisch erhöhen, also die Frequenz hochhalten können. Also wir müssen uns jetzt wirklich hoch transformieren. Das ist ja eigentlich, ja, das ist eine Lösung.
Ich sehe, dass der Imran zumindest sein Mikrofon entstummt hat. Mal gucken, ob er am Mikrofon ist. Guten Abend.
Guten Abend. Könnt ihr mich hören?
Ziemlich leise. Könntest du näher ans Mikrofon gehen oder dein Mikrofonpegel auf deiner Soundkarte höher drehen?
Also muss ich es erst einstellen, Moment.
Uiuiui, das bei mir ist bei euch ja gut zu verstehen. Frage?
Na, ein bisschen weit weg.
Ziemlich leise.
Ja, da kann ich dir schnell einen Tipp geben. Geh mal auf Konfiguration Einstellung. Dann steht da unten Audioverarbeitung, die Verstärkung. Bitte ganz nach rechts drehen. Mehr kann ich dir jetzt nicht auf der Schnelle mitgeben.
Ist jetzt besser?
Ja, da ist
Ja,
er
da
ja.
ist er ja.
Guten Abend.
Guten Abend. Ich bin aber jetzt erst vor kurzem dazugestoßen. Ich habe jetzt natürlich die ganze Vorgeschichte nicht so gehört. Ich habe natürlich dort auch mein eigenes Hintergrundwissen zu den ganzen Thematiken mit diesen Anunnakis. Und für mich ist das Ganze ein bisschen relativ geworden, weil es ja nach meinem Empfinden oder Wissensstand relativ viele außerirdische Fraktionen und Teilnehmer gibt, die wo Interesse auch an uns da haben. Und es zeichnet sich ein bisschen nach dem Verständnis, was ich habe, dass da eigentlich auch dies versucht wird, von außen auch uns anzuheben. Aber letztendlich müssen wir es schon auch selber machen.
Immer rein, ja, das ist genau richtig. Wir müssen es selbst machen. Wir bekommen alle Unterstützung, die wir benötigen, aber wir müssen es selbst tun. Das ist ganz wichtig, weil wir sollten jetzt in diese eigene Ermächtigung kommen, die Selbstermächtigung, in die Schöpferkraft. Und es ist auch richtig, dass es sehr viele außergalaktische und galaktische Zivilisationen gibt, die auf uns eingewirkt haben und immer einwirken noch. Und sehr viel, es gibt ganz verschiedene Fraktionen. Es gibt Fraktionen, die sich gegenseitig gut gesonnen sind und dann wird die andere Fraktion, die andere bekämpft. Das gibt's da, das ist alles, das ist so, ja, da ist ein großes Treiben. Und wir sind aber jetzt in diesem Bereich des Abschnittes des Friedens. Also in unserer Galaxie kehrt jetzt Frieden ein, das ist ganz sicher.
Magdalena, ich möchte mal kurz noch was sagen. Wir stammen ja letztendlich, so wie ich es verstanden habe, vom galaktischen Adel ab. Weil, Erstmal die Frage, genau.
Ja, genau. Wir sind galaktische Wesen, weil wir sowohl von den Ephemer her, also praktisch schon mal die fünfte Dimension in uns haben, dann eben durch, da gibt es ja die anderen auch noch, eben mit dem Sanat Kumara, die ja auch dann sich weiter entwickelt oder weiter, wie sagen wir so, verbreitet haben. Und auch wenn dann die Anunnakis, die Primaten, mit ihrem Genmaterial versorgt haben, sind dennoch die Ephemer drin. Das heißt, andere galaktische Samen. Und nachdem die Anunnakis gingen, kamen ja nochmals andere galaktische Wesen und haben auch wieder also den Genpool zur Verfügung gestellt. Also, wie wir es gesagt haben, 23 bis 24 Arten. Genau, wir gehören dem galaktischen Adel an. Wir sind galaktische Wesen, genau.
Und dieser galaktische Adel, so habe ich es von dir gehört, der hat sich, bevor praktisch der Mensch entstanden ist, die Tiere, und er hat sich praktisch in Tiere und Pflanzen praktisch reingesetzt, um zu fühlen, wie sich das anfühlt, ob es sich gut anfühlt oder nicht. So sind dann die Tiere entstanden, von der Perspektive, diese Sichtweise aus, richtig?
Ja, genau, das ist ein Entwicklungsstrang, ging eben über die Primaten. Also wie soll ich sagen, eine Entwicklung von uns, ja?
Ist interessant, wenn man das so hört. Ja, gut, gut, gut. Gibt es Fragen, Anregungen? Bitte, eure Mikrofone. Da kommt nichts. Okay, warte. Ich habe da noch einiges auf meinem Papier stehen. Es wurde experimentiert und da sind die ersten Primaten, und dann waren das halt die Tiere, so habe ich es verstanden. Und die Primaten wurde dran herum experimentiert und haben dann bald festgestellt, dass die Erde dadurch ein besonderer, genau richtiger Platz ist. So für unsere, oder für die Primatenentwicklung.
Ja, du, die Primaten, also das waren ja die Säugetiere, die waren ja schon hier. Also es ist, sagen wir so, die Tiere, da waren schon Tiere hier, also bevor die Ephemer da reingingen, waren ja die Tiere schon hier und die Pflanzen. Und das hat sich ja so einfach so entwickelt, ja. Dann haben die sich ja in diese Primaten rein, also nein, in diese Säugetiere reinbegeben, sind dann wieder rechtzeitig raus. Und manche wollten bewusst, weil es ihnen ja da so gefallen hat, drinbleiben oder haben das Zeitfenster vergessen. Und die sind ja nachher, sind als Primatenintelligenz, werden sie ja dann bezeichnet. Und die sind ja den Anunnakis aufgefallen, als sie doch Bergarbeiter gesucht haben. Und also wichtig ist da einfach, dass dieser galaktische Same ja auch schon drin ist, ja. Und auch wenn die Anunnakis dann mit denen herumexperimentiert haben und sie genmanipuliert haben, ist dennoch der galaktische Adel drin. Also die galaktische Abstammung bleibt dem Menschen immer.
Dann gibt es ja aus unserer Geschichte jetzt die Mainstream-Geschichte. Unsere Dinosaurier, riesengroß, würden heute gar nicht überleben können, weil eine andere Frequenz da sein würde. Sie würden zu groß sein. Ja, und wenn wir diese Geschichte mal betrachten und dann gehen wir noch ein Stück weiter, dann kommt ja wieder der Mensch irgendwann mal. Man sagt uns ja, die Dinosaurier waren vor den Menschen, obwohl es Ausgrabungen gibt mit Bildern von Dinosauriern mit Menschen. Ja, ist die Frage, wo auch die Riesen, wie sind die entstanden dann plötzlich und warum sind sie entstanden? Weil das hat man ja auch schon festgestellt.
Ja, also die Außerirdischen waren ja oft sind ja oft 2 Meter oder 5 Meter hoch, also groß, hoch. Wir sind ja nur so klein, aber die sind ja riesig gewesen, teilweise. Und was war das andere? Warte mal, was war das jetzt? Was hast du noch gesagt?
Die Dinosaurier in der wissenschaftlichen Evolutionsgeschichte, wie wir es offiziell gelehrt bekommen haben.
Also mit diesen Dinosauriern habe ich mich nicht so beschäftigt, aber mit was ich mich beschäftigt habe, ist mit den Drachen. Und da habe ich die Information, dass die Drachen älter sind als das Menschengeschlecht. Aber die Dinosaurier, wenn man da welche gefunden hat mit Menschen gleichzeitig, dann, also ich muss sagen, mit denen habe ich mich jetzt nicht beschäftigt. Aber ich weiß, dass die Dinosaurier.
Ausgrabungen wurden gefunden, Bilder.
Ja, genau, da wird es ja wohl so sein, oder? Wenn sie nicht
Ja.
entstellt sind.
Ja, da gibt es zuverlässige Quellen, also die kenne ich beide. Zwei
Ja.
Quellen.
Ja, du, dann ist es einfach so, gell?
Ich glaube, Klaus Dunner war es sogar, der das gefunden hat, oben bei den Philippinen, glaube ich. Aber da kann man ihn mal fragen, wenn man ihn mal endlich mal wieder in Österreich antreffen darf.
Okay, ja, genau, gut.
Ja, was habe ich noch auf meinem Papierle? Da habe ich noch einiges. Mal schauen. Genau, dann kamen die Anunnakis, das haben wir verstanden. Die Entwicklung. Genau. Ja, sie waren nicht auf die Entwicklung neugierig. Also sie wollten uns nicht fördern, die Anunnakis. Heute redest du von Bioroboter, die künstliche Intelligenz, hast du gesagt. Was ist der Mensch überhaupt, wenn er aus Fleisch und Blut ist? Er ist ja schon ein Bioroboter, ein ganz normaler, guter Bioroboter. Jetzt will man eine KI reinsetzen, weil man was unter Kontrolle bekommen möchte. So kann ich das nur verstehen. Und das sagt doch alles aus, dass man dann in die moderne Sklaverei ja, sich verloren hat, weil man dann ja vielleicht nicht mehr das tun kann, was wir heute als Mensch noch erkennen können oder erkennen sollten. Die Eigenverantwortlichkeit, das Reflektieren und so weiter.
Ja, also beim Menschen ist ja heute das Selbstbewusstsein erwacht. Also auch er erkennt ja, also manche erkennen so ganz bewusst ihre Schöpferqualitäten. Und bei anderen ist es einfach dieses Freiheitspotenzial, das jetzt aufkommt und das die gleiche Wurzel hat wie eben dieses Schöpferdasein. Und ein Schöpfer ist immer frei. Und dieser Bioroboter oder was da die Anunnakis jetzt geplant hatten, das sollte ja ganz gegen die Entwicklung gehen. Die haben ja auch gemerkt, dass einfach der Planet aufsteigt, dass sich die Energien so verändern, sie sind ja machtlos, sie können da gar nichts machen. Aber in ihrer eindimensionalen Daseinsweise, also ist es einfach eindimensionales Denken, gehen Sie einfach davon aus, dass Sie das schaffen, dass Sie einfach da Ihr Programm weiterfahren können mit der Versklavung, mit dem Hierbleiben können, hier noch alles, also wie soll ich sagen, da Ihre Energien da abholen. Das haben Sie alles gedacht, dass das geht. Und um dagegen zu wirken, dass der Mensch nicht aufmüpfig wird, die haben ja gemerkt, der wird ja langsam jetzt aufmüpfig, mussten Sie sich ja wieder eine neue Versklavung ausdenken. Und das ist eben diese Impfung, Impfen mit Genmaterial, das ist ja dasselbe. Also ich sehe genau das Gleiche drin wie damals ihre Genmanipulation bei den Primaten ist doch genau das Gleiche. Also ich kann da nur Ähnlichkeiten sehen.
Wie erklärt man sich unsere Evolution? Man sagt ja, dass für mich logisch ja auch klingt zumindest, dass das Leben aus dem Wasser kommt, aus dem Meer kommt. Und so hätten wir uns entwickelt und dann ist der Mensch irgendwann mal daraus entstanden.
Also wie ich das ja jetzt geschildert habe, ist es ein bisschen anders abgelaufen. Also
Ja.
dass wir aus den Höhen kommen, also vor Millionen von Jahren. Und wie es da davor aussieht, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber dass wir da jetzt nicht aus dem Meer kommen, halt eben außer den Ewemer, die da in die Delfine eingetaucht sind, das gibt es auch. Und das habe ich sogar auch gelesen, dass die Delfine heute auch noch eben diese hohe Intelligenz haben, weil diese Ewemer da auch noch sind. Und die unterstützen ja auch den Aufstieg. Die holen ja auch
Ja,
wieder zurück.
richtig. Ja, mir ging es so nur um diese Zeitlinie, wie wir Menschen ja, uns entwickelt haben, wie eine Zelle, wenn man jetzt an Ganzwasser denkt, wie Ganzwasser entsteht, dann nimmt man, glaube ich, ein destilliertes Wasser und dann eine Kupferspule rein. Weiß ich noch nicht mal ganz genau, wie genau. Auf jeden Fall gibt es dann, ist es ein 100% keimfreies oder keimarmes, so sagt man, keimfrei wird es wohl sein, weil es destillierte Wasser ist, vermute ich. Und dann gibt man eine Information dazu, die Spule. Und so entsteht Leben, so sagt man. Das ist der Anfang, der Ursprung, wie Leben entsteht. Gut, weiß ich nicht, ob es richtig ist.
Also ich sag mal so, es ist jetzt nicht mein Schöpfungskonzept, ja. Es ist einfach zu mechanistisch gedacht, also zu menschlich gedacht. Und diese Ephemer und die höheren, die sind ja, also man muss ja uns so vorstellen, es gibt ja keine Zeit. Also es gibt einfach Wesenheiten, die weder einen Anfang noch ein Ende haben. Und aus denen heraus entsteht alles. Also
aus dem Jetzt immer.
Ja, aus dem Jetzt, das weder einen Anfang noch ein Ende hat. Es ist ein fortlaufender Schöpfungsprozess. Da gibt es nicht irgendwie... Es ist alles auf einmal. Also im Grunde geht es ja um diesen Keim, also um dieses Innere, um diesen Samen, der ist, und da entwickelt sich alles.
Ja, wie der Samen sich entwickelt zur Pflanze, so kann man auch die Menschheit heute sehen, ne? Wie der Planeten sehen. Ne? Jetzt könnte eine Keim aufgehen.
Ja, der Keim sind die Ephemer aus der fünften Dimension zum Beispiel. Und das sind ja feinstoffliche Wesen. Und also die Ephemer sind ja menschenähnlich gewesen. Und dadurch, dass sie sich ja runter transformiert haben und nicht mehr hochgekommen sind, haben sie ja, sind sie ja in die Primaten gegangen und die anderen, es geht ja darum, dass dieses innerste Genmaterial des Menschen ist höherdimensional. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste für unsere Herkunft, dass wir nicht aus irgendeinem Samen sind, sondern wir kommen aus, unser Samen ist höherdimensional überhaupt schon. Also es ist nicht so, dass wir hier uns aus dem Erdenstaub entwickelt hätten oder aus dem Wasser hier, sondern wir kamen hier in diese Dimension, egal wie, aber mit einem mindestens fünfdimensionalen Potenzial.
Ja, wir sind von extern auf jeden Fall gekommen als Menschenwesen und durch den galaktischen, Rat, glaube ich, Adel, ist das Gute in uns und so habe ich das verstanden. Ich sehe, wir haben einen Gast, den Raphael auch da und der Armin mag auch was sagen. Ich bin schon wieder viel zu viel am Reden.
Also, diese ganze Genmanipulation, das stimmt schon, das ist ja schon ewig, also nicht ewig, aber schon sehr, sehr lange Zeit am Laufen. Diese Chimären, also Mischwesen, Tier, Mensch, da experimentieren sie ja immer noch rum. Zwischendrin kommt mal irgendeins raus oder sie spülen es irgendwo einfach runter und man findet es dann irgendwo am Strand liegen oder sonst irgendwo, oder irgendeinem Abflussrohr, irgendwelche komischen Gestalten, so jämmerliche, die einem nur leid tun können, was da an Experimenten mit denen passiert. Jetzt bei diesem komischen RNA-Impfstoff, den da der wunderbare und ja, ich lasse es lieber Ironie auf, dieser komische Typ da entwickelt hat. Ich glaube nicht mal, dass er entwickelt hat, er hat ihn vielleicht finanziert im Auftrag. Und man weiß ja nicht mal, was drin ist. Das ist ja das Nächste. Und das ist schon äußerst gefährlich. Und also wer sich diesen Mist freiwillig injizieren lässt, dem kann man echt nicht mehr helfen. Da ist Hopf und Malz verloren. Ich denke aber, das hätte es eigentlich gar nicht gebraucht. Weil schau dir doch mal diese ganzen Lemminge an, wie sie mit ihren Masken rumspringen. Die sind doch sowas von gehorsam. Gehorsamer geht doch schon gar nicht mehr. Und ja, also ich denke mir, die sind immer da, aber diese alten Pläne, die werden anscheinend doch noch versucht weiter zu vollenden. Und ich denke aber nicht, dass das kommt, weil vor allem die Zeitlinie hat sich geändert. Also wir sind in der richtigen Zeitlinie und da komme ich dann eher auf den Trichter, dass es heißt, es ist schon alles gut. Wir müssen nur bei uns bleiben und halt dann auch unseren Mann stehen. Also eine Meinung haben, dahinter stehen. Da gibt es doch dieses schöne Lied. Ja, und das sollten wir wieder alle lernen.
Ja, also ganz wichtig, ja, bei uns sein und aber uns auch entwickeln. Also diese Kompetenzen entwickeln, also unser göttliches Potenzial entwickeln. Nochmal jetzt zu diesen Primaten, in denen die Effemer sind. Ja, das ist schon so, dass dann, man muss ja so sehen, dass unsere, sagen wir so, fünfdimensionale Essenz hat ja dann auch diesen Körper immer mehr beeinflusst und von innen nach außen praktisch anders gestaltet. Also im Grunde müssen wir schon also von dieser fünfdimensionalen Essenz immer ausgehen. Und das ist diejenige, die das Außen geformt hat. Auch wenn die Anunnakis dann noch ihr Material dazugegeben haben, gewisse Eigenschaften. Aber diese fünfdimensionale Essenz, die in uns ist, die ist ja das absolut bestimmende Moment, egal wie jetzt gerade unser Äußeres aussieht. Ach, da können wir jetzt weitergehen. Das heißt jetzt für die Zukunft, also ich denke, dass wir auch unser Äußeres verändern werden. Und zwar eben genau wie damals, bedingt durch die innere fünfdimensionale Essenz. Also insofern ist es sehr wichtig, dass wir uns auf unsere Essenz konzentrieren und die jetzt wirklich entwickeln. Und dadurch, also unser Äußeres verändert sich dann sowieso jetzt. Also erstens durch die energetischen Veränderungen, Transformation der Erde, aber dann auch, weil unsere innere Essenz durch diese starke Sonneneinstrahlung, Lichteinstrahlung aktiviert wird. Also wir bekommen da richtige, also wie soll ich sagen, energetische Bomben zugeschickt. Also das geht gar nicht mehr anders. Also wir werden jetzt so aktiviert von innen her, also diese Essenz, dass wir nicht mehr anders können, als sie nach außen bringen. Also das Wichtigste ist eben, dass der Mensch nicht vom Affen abstammt, das ist mal eine Grundaussage, sondern diese fünfdimensionale Essenz war schon in diesen Primaten eben eingesperrt und über die Jahrmillionen, nein, das waren doch, das waren schon Jahrmillionen von Jahren, hat sich der Körper dann immer mehr menschenähnlich entwickelt, weil die Ephemer ja von Anfang an menschenähnlich waren. Das ist interessant.
Ja, spannend. Gunther gleich, der Raphael ist auch da. Dann bist du auch gleich nochmal dran. Ganz zum ersten Mal da. Entschuldigung. Raphael, guten Abend.
Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Sendung und für die Ausführungen. Ich habe die erste Stunde ganz gehört und jetzt beim Gespräch zugehört. Die Variante, also zum einen, die Version der Geschichte, die ich besser kenne, ist ähnlich wie von Daryl Anka, der Bashar channelt, oder auch Lissa Royal, die Jermaine channelt und andere Wesen, Sascha, also Plejaden und so weiter. Wobei interessant ist, dass auch hier zum einen scheint, dass viele auch aus anderer Seite bekannte Theorien in diesem Channel-Material vermischt sind. Genauso interessant, dass das teilweise deckungsgleich ist, obwohl zu dem Zeitpunkt diese Channels sich auch nicht gekannt haben. Und in diesem, sage ich mal, dieser Version der Geschichte geht es auch in die Richtung, dass man sagt, dass potenziell humanoide Wesen sehr wohl als Art Gründer in diese Realität, was auch immer das jetzt bedeuten soll, genau, gekommen sind. Dann gab es eine lange Entwicklung von Sternenrassen mit Lyra, Vega und so weiter und so fort, die dann auch Planeten kolonisiert haben. Dann auch diese Anunnaki-Geschichte, mit dem, unter anderem mit dem Gold, wobei hier allerdings gesagt wird, dass die Anunnaki-Gruppe, die hier gekommen ist und Genexperimente veranstaltet hat, selber sogar nur eine Splittergruppe war, was ich ganz interessant finde, sozusagen nicht mit der eigenen, unter Anführungszeichen, Regierung das wirklich abgesprochen hatte. Dann gab es ja offensichtlich alle möglichen Probleme und diese Geschichte eben Enki und Enlil, wer hat was jetzt in den Gencode noch rein injiziert, damit der Mensch, der unterdrückt worden ist, dann doch wieder aufwachen kann. Die andere Sicht natürlich, inwiefern gab es einfach natürlich vorkommende Primatenwesen. Das wäre für mich jetzt gar nicht so wichtig, ob die fünfdimensional oder sonst was waren, sondern würde ich einfach sagen, da kamen dann die Anunnaki in dem Fall, haben denen ein Upgrade gegeben zu gewissen Teilen. Was für mich auch ein potenzielles Erklärungsmodell wäre für die eigenartige Veränderung von Homo erectus zu Homo sapiens. Das ist, glaube ich, das, wo man das hier feststellen kann, weil eine Idee einer komplett zufälligen Evolution aufgrund von vielen Beispielen aus meiner Sicht nicht haltbar ist, also zufällig und nur sehr graduell, weil dann sieht man ja doch, dass es ganz starke Veränderungen gibt. Also konkret, meine Frage auch zu dem ganzen Drama, sage ich, wäre vielleicht, wie du das siehst, im Sinne, ich sage jetzt, der Eigenverantwortung. Zum einen jetzt großes Potenzial, große Möglichkeiten. Ich denke auch immer gern dran im Sinne von, alles ist ultimativ ein Bewusstsein. Das heißt, wir haben uns ja hier auch nicht bösartig manipuliert, sondern in dem Sinne, wir sind die Anunnaki ja selber und die Archonten sind wir auch selber zu einem gewissen Grad und so weiter, um dieses ganze Drama hier weiterzuspielen. Das wäre meine eine Frage, was deine Sicht dazu ist sozusagen. Und die zweite Frage wäre, da ich hier eben auch Timelines kenne in Bezug auf die Zukunft und die nicht stark angesprochen worden sind bisher, sind die Greys, also die kleinen grauen Aliens, mit denen auch Bashar eng verwandt ist, der eben eine so eine Hybridrasse darstellt, weil die jetzt auch, sage ich mal, zum einen diese Anunnaki-Geschichte erzählen und erklären und gleichzeitig ja so viele Menschen hier Kontakt haben und von deren Seite vorgeschlagen wird oder suggeriert wird, dass wir hier uns aktuell in einem Hybridisierungsprozess befinden, also weitere sozusagen Weiterentwicklung der Genetik zwischen eben Menschen und Greys. Auf die Geschichte könnte ich noch weiter eingehen, mache ich jetzt nicht, aber nur, ob du dazu irgendwelche Informationen hast oder das schon mal gehört hast.
Also die Greys, da muss ich dir echt sagen, die sind gar nicht wichtig. Und das sind ja Handlanger, ja. Und die auch nicht mehr jetzt praktisch, wie soll ich sagen, aktiv sein können, ja, weil sich ja die Frequenzen erhöht haben. Und was du jetzt da gesagt hast, dass der, genau, also dieser Mensch hat einige Eigenschaften, also der Anunnakis, also eingeimpft, ach, sage ich es, eingeimpft, genau, eingeimpft bekommen, aber zuvor ist der große Teil oder der, sagen wir so, ich würde sagen, der Kernanteil kommt aus der fünften Dimension, ist eben durch diese Ephemer, die überhaupt eine menschenähnliche Form haben, deshalb haben wir auch die Form der hier jetzt, und die ist also jetzt für mich persönlich prägend. Und es geht ja darum, ob, also wie soll ich das jetzt sagen, ob sich eine Zivilisation dem Licht zuwendet, also der Liebe, oder eben eher der Versklavung, also eben andere zu versklaven. Und da ist dieser Anteil aus dieser Lichtebene, eben dieser fünfdimensionale Anteil und höheranteilige Anteil bei uns grundgelegt bei Menschen. Also wenn es jetzt um den Menschen geht, also um den Menschen, wie wir ihn heute haben, da ist das der innere Motor. Aber wie wir auch schon gehört haben, gibt es ja hier viele, die eben nicht menschlicher Natur sind oder auch eine ganz andere Genetik haben. Also eine andere Genetik als wir jetzt haben als Menschen.
Ja, danke für die Ausführung. Wenn ich noch kurz vielleicht nachfragen darf, auch für mein eigenes Verständnis. Also ich kann mir gut vorstellen, also es gibt alle möglichen Wesen auf allen möglichen Frequenzen. Die Frage ist, wen wir wie wahrnehmen können. Geht dann auch so weit, dass man dann die Spekulation ist oder sogar bewiesen, wenn man, glaube ich, Rhesusfaktor negativ hat, gibt es Blut, das dann Kupfer passiert ist und diese ganzen sehr eigenartigen Dinge, selbst Variationen innerhalb der sogenannten menschlichen Rasse. Mein individueller Ansatz ist dann immer, so gut es geht, nicht zu suggerieren oder andersrum gefragt, ich wüsste noch niemanden, hätte noch niemanden gesehen, wo ich mir sicher sagen könnte, das ist kein Mensch biologisch betrachtet, weil es für mich immer ein bisschen schwierig ist, weil das klingt dann so von wegen, die sind verloren, weil die sind einfach von Grund auf böse. Und solche Wesen mag es wirklich geben oder auch Wesen, die sich bewusst dann entscheiden, so zu sein. Ich würde nur sagen, ich habe solche bisher noch nicht angetroffen, vor allem nicht in menschlicher Form, würde ich jetzt mal behaupten.
Also ganz wichtig, es geht gar nicht um Gut und Böse, sondern einfach um Erscheinungen. Also das heißt, ein Anunnaki sieht eben so aus, wie er halt aussieht. Ein Arcturianer sieht so aus, wie er aussieht. Es geht, also wir sollten da ja nicht werten und sagen, das ist besser oder schlechter. Nee, sondern es geht ja um die Wahrnehmung. Einfach um Beschreibungen. Und letztendlich ist es ja so, dass egal wie eine Rasse galaktischer Art, wie sie sich entwickelt, im Endeffekt kommen alle zum Licht. Alle finden wieder zurück zur göttlichen Quelle. Und die, die es nicht tun, gibt es ja auch welche, die werden ja wieder eingesogen. So, das gibt es ja auch. Also insofern es geht ja hier nur um Entwicklung, aber auch also um Freiheit und dass es nicht geht, dass man sich an gewisse universale Gesetze nicht hält. Da laufen dann auch die Zeiträume ab und da gibt es auch Verträge, an die hat sich jede galaktische Zivilisation zu halten. Und wenn sie es nicht tut, ja, dann gibt es da eben auch Konsequenzen. Genau, und natürlich gibt es hier auf der Erde nicht humanoide Wesen, die könntest du auch erkennen, wenn sie dir beschrieben werden. Also wenn du jetzt nicht auf den ersten Eindruck erkennst, das macht dir nichts, aber wenn es dir jemand beschreiben würde, dann könntest du auch die Merkmale erkennen. Und es gibt ja, Zeitgenossen, die sehr verschiedene Wesen da wahrnehmen können. Ja.
Gunther, guten Abend.
Hallo, guten Abend. In die Richtung ist eigentlich die Frage auch, die ich stellen würde, wollen würde. Wie erkennt man diese, oder wie erkenne ich mich selber? Was bin ich denn eigentlich? Bin ich ein humanes Wesen oder bin ich jetzt auch ein Anunnaki? Oder ich habe noch das Zweite, was ich da noch eben mit reinschmeißen wollte, ist, das Genom ist ja entschlüsselt angeblich. Und da sind doch aber irgendwie noch 85% irgendwie doch noch nicht so entschlüsselt. Da sagt man dann irgendwie Junk-Gen. Da hat das vielleicht damit zu tun, dass wir vielleicht hier in unseren Genen auch immer noch eben bestimmte Sachen haben von anderen Wesen, die eigentlich nicht gebraucht werden oder vielleicht, wo man noch nicht so genau weiß, was für Funktionen da im Gen ist. Ja, so, das ist so das Erste, was mich so, also wie gesagt, wie erkenne ich mich selber und das mit dem Gen eben.
Ja gut, das ist genau die Aufgabe, eben erkenne dich selbst. Und da gibt es natürlich Hilfestellungen, aber im Endeffekt ist das der Weg des Einzelnen. Also wer bin ich? Also das, erstens weißt du das. Also jeder von uns weiß im Grunde, wer er ist, ja, das weiß jeder. Aber natürlich im Tagesbewusstsein nicht. Und ja, deshalb ist ja eben Meditation wichtig, sich reflektieren. Was ganz wichtig ist, im Grunde, dass man in Präsenz lebt, also immer nur in der Gegenwart, also nicht mehr in die Zukunft, Vergangenheit, also sich konzentriert auf den Moment, sich wahrnehmen, das ist ja die Reflexion, das ist ja das Geistige, also sich selbst zuwenden und mit dem liebenden Blick, das ist eine also Basis des Erfolges. Sich selbst annehmen, sich selbst lieben, mit dem liebenden Blick sich anschauen und also nicht mehr in die Wertung gehen, nicht mehr Schuldzuschreibungen, eben diese höheren Qualitäten annehmen, diese in den Alltag umsetzen, ins alltägliche Leben. Und das ist ein Weg. Also Selbsterkenntnis ist ein Weg, das ist ein Erfahrungsweg. Und da hat jeder ganz speziell seinen eigenen Weg. Da gibt es nur einmal einen solchen Weg. Also es gibt nicht zwei Menschen, die den gleichen Weg haben. Und das hängt auch damit zusammen, dass eben unsere Essenz, die eben höherdimensional ist, einfach auch ganz verschiedene Kompetenzen enthält, Möglichkeiten. Und das ist ja das Abenteuer, dass wir jetzt das herausfinden sollen. Und so wie ich gehört habe, fangen ja am 13., am Montag, die nächsten Tortage an. Und das sind genau die Tage, die uns ermöglichen, also diese Selbsterkenntnis, diese göttlichen Kompetenzen erkennen, sie bejahen. Also im ersten Moment geht es eigentlich immer darum, die Absicht zu haben. Ich möchte mich erkennen. Und dass man dann seine Geistführer auch kontaktiert und um Unterstützung bittet. So geht der Weg.
Ja, jetzt frage ich nochmal in der Runde. Wenn ich auf die Uhr schaue, 20 vor 11, Abschlussrunde. Gunther möchte noch was
Ja,
sagen.
mir ist da jetzt noch mal was eingefallen, und zwar, du hast von der fünften Dimension gesprochen, da soll es ja wohl auch noch andere geben. Wie fühlt sich denn das an oder wie äußert sich das oder was hat man dann für Fähigkeiten mehr oder weiß ich jetzt nicht, brauche ich dann kein Telefon mehr und kann das alles über Gedanken machen oder verstehst du, was ich meine? Wie soll ich mir eine fünfte Dimension eigentlich vorstellen? Könnte ich dann irgendwann mal durchsichtig durch die Straßen laufen oder weißt du, wie ich meine?
Das ist gut, durchsichtig durch die Straßen, unsichtbar. Ja, du kannst dich auch unsichtbar machen. Ja, also das sind eben Fähigkeiten. Ja, also es gibt das alles. Also wie das sich anfühlt. Also im fünfdimensionalen Modus zu leben, ist einmal, wenn du mit dir, also wenn du mit dir im Frieden bist, wenn du mit dir in der Balance bist, wenn du aus dem Fenster schaust und einfach sagst, ja, ist dieser Baum schön? Oder, ach, also wenn du dich freuen kannst, wenn du wie ein Kind bist, dann, wenn, also zum Beispiel auch die Telepathie. Telepathie ist eine fünfdimensionale Fähigkeit. Du denkst an jemand, der denkt an dich und dann denkst du, aha, jetzt sollte ich den anrufen. Dann rufst du an und er sagt zu dir, ja, ich habe gerade an dich gedacht. Also solche Ereignisse. Und die fünfte Dimension ist gekennzeichnet durch Liebe, also durch bedingungslose Liebe. Du rechnest niemand mehr etwas auf und du kannst den anderen, du hast diese mitfühlende Einstellung und diese verstehende Einstellung. Also im Grunde, das geht ja auch nur dann, wenn du nicht mehr wertest, wenn du dich von jeglicher Wertung verabschiedest und vor allem dich selbst nicht mehr bewertest. Also der Mensch bewertet ja immer andere, weil er sich ja unbewusst oder irgendwie im Vorbewusstsein immer bewertet. Und der größte Feind des Menschen ist ja er selbst, weil sein Verstand ist und sein Ego ist ja immer gegen seine eigene Geistnatur und gegen diese fünfdimensionale Essenz. Und insofern, wer sich selbst besiegt, für den ist der Weg offen. Also dann bist du einfach offen, dich freut alles, du dich kann nichts mehr niederknüppeln, du siehst, du weißt alles. Alles, was geschieht, geschieht nur zu meinem Vorteil. Du gehst nicht mehr in die Emotionen runter und bist enttäuscht, weil du irgendwelche Erwartungen hast. Du hast gar keine Erwartungen mehr. Natürlich Ziele, aber die Ziele, du bist nicht abhängig. Du wünschst dir diese Ziele und du weißt, dass es so geht. Du bist komplett im Vertrauen. Also das ist so ein tiefes, wunderbares Lebensgefühl. Das ist die fünfte Dimension. Und wenn diese gelebt wird, also dieses wunderbare Lebensgefühl, dann ziehst du andere an, die genau die gleiche Grundstimmung haben und daraus entstehen dann Gemeinschaften, neue Wege und anderes verschwindet im Hintergrund und das ist dieses allmähliche, das ist im Grunde der Aufstieg. Und natürlich, dass du dann auch höher frequentierten Wesenheiten begegnest, das werden wir auch. Also das ist ganz klar, dass wir denen begegnen und wir werden sie auch erkennen. Eigentlich sind sie ja schon da. Die Frage ist nur, ob wir schon so weit sind, dass wir sehen können. Und wir haben eigentlich nur schöne Sachen vor uns.
Ja, das ist schön. Ich habe gerade heute einen Telefonanruf gehabt von einem, ja, wie nennt sich das, Neffe von meiner Schwester, der Sohn. Den habe ich 35 Jahre nicht gesehen. Der ruft mich heute an.
Ja, schau mal, das ist eine schöne Begegnung, oder? Du kannst dich auch fragen, warum und wieso. Also ja, ist doch was sehr Schönes.
Wir werden uns Montag treffen und dann werden wir mal ein bisschen schnacken.
Aber schau mal, nach 35 Jahren.
Ja, mit dem bin ich damals Motorrad gefahren. Der durfte dann immer vorne auf dem Tank sitzen und auch mal Gas geben und so. Und dann, der hat immer noch Erinnerungen und der fragt immer, und ja, was ist denn mit dem? Und ja. Wie gesagt, heute hat er angerufen. Und das habe ich mit meinen Schwestern auch erlebt. Die habe ich nämlich genauso lange nicht gesehen. Die waren dann im letzten Jahr, waren die hier mit einmal bei mir vor der Tür. Und mal sehen, was sich da entwickelt. Na, mal gucken, das geht alles ein bisschen langsamer, aber ich glaube, da kommt wieder was.
Ja, das ist doch sehr schön.
Ja, weil eigentlich sitze ich hier alleine, ne? Und ich habe mal eine riesen Familie gehabt.
Schau, die kommt jetzt wieder zu dir oder ein Teil kommt wieder zu dir zurück.
Wer weiß, ja.
Und zwar warum? Weil du hast dich auch verändert. Das ist der Grund.
Ja, das allerdings, das stimmt. Da habe ich auch eine Wandlung. Also ich sage immer durch Okitalk, schon alleine, dass ich heute viel freundlicher auf, also ich gehe auf Menschen zu, ich spreche die an, auch auf der Straße, ob ich sie kenne oder nicht. Das habe ich so vor 10 Jahren noch nicht gemacht. Da war ich eigentlich mehr so in mich und schüchtern und naja, und heute schnacke ich einfach drauf los und ich kriege auch wirklich schöne Gespräche in Gange.
Ja, schau, genau so, wie man auf die Menschen zugeht, so kommst du zurück. Also du hast dich verändert, das ist super.
Ja.
Und so ist es ja bei vielen heute. Genau, super.
Juhu. Ja, machen wir eine Abschlussrunde. Was sagst du?
Ja, finde ich gut.
Ja, fangen wir an von oben nach unten. Raphael, wenn du da bist, dein Abend, dein Mikrofon.
Ja, ich darf mich bedanken für die Sendung und freue mich auf ein nächstes Mal.
Danke dir. Und da haben wir, muss ich mich erst dran gewöhnen, Erna, ne? Inneran. Hallo, guten, dein Mikrofon, dein Abend.
Emmeran, das ist ein Mönch gewesen, ein früheres Leben. Und das war heute halt so ein Name. Und ich habe jetzt nochmal ganz kurz mir das jetzt so durch den Kopf gelassen. Also es ist ja so, mit diesem göttlichen Wesen, was man hat, da habe ich einmal diese Information bekommen, die Schöpfungsgeschichte. Es hat begonnen mit es kann, dann hat sich es weiterentwickelt, es ist, und daraus ist geschaffen worden, ich bin. Und eigentlich macht der Mensch diese Entwicklung ja genauso mit. Das heißt, er hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, daraus entwickelt er es, und dann entsteht da sein eigentliches Sein. Und das ist ein wenig also die Richtung, wo sich die Menschen hinbewegen. Und was ich ein bisschen auch noch ein wenig vermisse, das ist das mit der Genetik, dass man da wesentlich mehr einen Blick drauf schmeißt, was eigentlich da wichtig ist. Man sagt da bei, was weiß ich, 85% ist Junk-DNA. Das stimmt eigentlich nicht, weil diese DNA, die 85%, man physikalisch man nachweisen kann, dass das Antennenfunktionen hat. Und die anderen 15% setzen die Informationen, was empfangen worden ist, in biologische RNA und ja, in biologische Faktoren halt um. Und daraus entstehen dann die Entwicklung von dem menschlichen Körper. Und diese Empfangsqualitäten von der DNA, die werden halt natürlich nach und nach angepasst und verändert. Das geschieht einmal durch Viren, die über den Körper dann diese DNA ergänzen, und andererseits wird auch durch den Menschen selber, in dem Augenblick, wo ich dann andere Frequenzen habe, also andere Gefühle, andere Sichtweisen, allerdings, dann setze ich andere Energien in den Körper frei. Und das verändert dann meine eigene DNA, also ich verändere das selber. Und das wird jetzt natürlich durch solche Impfungen massiv gestört. Und das ist das, was halt ich auch so an Wissen habe. Aber an sich hat mir jetzt das Ganze sehr gut gefallen und möchte allen noch danken und wünsche euch auch noch einen schönen Tag und Abend.
Dankeschön.
Ja, danke dir. Und der Falco, falls er da ist, ist nicht da. Frank Karas, danke für die Aufnahmen. Armin.
Ja, ich sag mal, danke der Magdalena für die Ausführungen. Interessant, es ist auch mal so wichtig, hier das von philosophischer Seite zu betrachten. Und daher schätze ich das sehr. Vielen Dank für die Sendung, hat mir gut gefallen.
Danke, mir hat es auch gut gefallen.
Ja, Gunther, auch dein
Ja,
Mikrofon.
ich fand das auch wunderbar, das Ganze. Wobei ich ein bisschen Kritik oder nee, das ist vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit, weil du hast ja sehr resolut gesprochen über die Vergangenheit, 10 Millionen Jahre, keine Ahnung, kein Wissenschaftler weiß was davon und hat oder hat uns nichts erzählt oder was weiß ich. Dass die Geschichtsschreibung eine Lüge ist, das ist mir schon klar. Das ist also, wie gesagt, die Pyramiden sind wahrscheinlich wirklich viel älter und wer weiß, wer sie gebaut hat und wie. Und das gibt ja eben Artefakte hier, also wo man dann sagt, ey, das kann nicht angehen, das stimmt was nicht. Und auch die Geschichtsschreibung, Mittelalter und was weiß ich, Jesus und, ne? Das ist alles sehr, und das ist mir alles sehr bewusst. Und insofern bin ich natürlich aufnahmebereit, auch für neue Geschichten, die mir mal eine andere Sichtweise darstellen, wo ich dann sage, ach, na ja, das kann auch so gewesen sein. Aber 100% sicher kann man da auch nicht sein. Und deswegen habe ich mir das gerne angehört hier, aber ich weiß noch nicht so genau, was ich davon glauben kann. Entschuldigung, aber das ist so.
Ja, aber das ist doch gut so. Du sollst ja nichts glauben. Du sollst die Sachen immer prüfen und dann schauen, was für dich annehmbar ist. Also es geht ja immer darum, dass wir den Inhalten zustimmen können. Und wenn wir nicht zustimmen können, dann lassen wir es doch einfach offen. Das ist doch gut so. Eben da auch nicht werten, sondern es geht ja immer weiter. Wir bekommen immer mehr Informationen und Informationen setzen sich ja dann zu Bildern zusammen. Und so ist doch am besten eine offene Geisteshaltung zu sich zu bewahren.
Sowieso, ja, ja, klar. Ja, aber schönen Dank für den Abend erstmal.
Gerne, danke schön.
Ja, Magdalena, ich sage auch wieder super Sendung. Hat mir wirklich gefallen. Jo, und ich glaube, den Hörern draußen auch. Könnt uns auch mal einen Kommentar hinterlassen bei unserem Artikel. Magdalena, möchtest du noch was loswerden? Nochmal deine Kontaktdaten nochmal bekannt gibst und du machst keine momentan Vorträge. Ich frage dich, glaube ich, jedes Mal.
Ach so, na, ich mache keine Vorträge zurzeit, aber ich organisiere Kundgebungen jeden Montag. Da habe ich viel zu tun. Und da geht es ja um, also ich habe ja überlegt, was mein Beitrag ist oder um was es jetzt mir geht persönlich jetzt hier in dieser Transformation, ja. Und ich finde doch sehr wichtig eben, dass wir für unsere Souveränität eintreten, für unsere Freiheiten, für die Grundrechte. Und indem wir eine Aktion unternehmen oder eine Handlung, die uns entspricht, die wir für uns selbst verantworten können, ist es sehr wichtig, weil dadurch verändern wir ja auch wieder unsere Welt. Also das heißt, die Taten sind auch wichtig. Also sowohl die Reflexion als auch die Umsetzung, so wie sie sich einem zeigt. Das ist sehr wichtig. Und sehr sinnvoll ist es, oder was ist nicht nur sinnvoll, sondern bedeutend, das entscheidet ja auch wieder über uns selbst, ist, dass ich, wenn ich etwas nicht zustimme, ich auch es sage oder es anders handhabe. Ja? Also, dass ich meinen Alltag so gestalte, dass ich immer mir selbst treu bin. Das ist sehr wichtig. Und es gilt auch, es zu üben in jeder Situation, in jeder Aussage, dass ich da immer mich als göttliches Wesen setze. Das ist sehr wichtig. Und dass ich nichts zustimme, was dieser inneren Wahrnehmung widerstrebt, dass ich den Mut habe, freundlich darauf zu reagieren, also immer freundlich. Es kann ja auch mal witzig sein, es kann mal bestimmt sein, es kann auch lustig sein. Und dass so in jedem Augenblick das eigene Wesen gelebt wird. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig, finde ich. Und wenn das viele machen, ja, und dadurch verändert sich ja dann auch unsere Welt. Also ganz wichtig, den Inhalten, den wir nicht zustimmen, sagen, nee, dem stimme ich nicht zu, ich gehe da nicht mit, ich sehe es so und so. Und das habe ich von Romano Guardini eben gelernt oder bei ihm gelesen in seiner Ethik. Wir sind nur verantwortlich für das, dem wir zustimmen. Wenn ich etwas nicht zustimme, geht es mich auch nichts an. Und ich sag's aber auch. Und das ist doch ein super Weg. Ich finde, es ist ein super Weg in die Freiheit.
Ja, wenn man das versteht, wie ich verstehe es, und die Masse das Verstehen lernt, dann haben wir eine schöne neue Welt, die auf uns zukommen kann, sehe ich so. Ja, Magdalena, danke, sage ich. Bist du gleich noch im Nachtdok da?
Ja, ich bin noch etwas da. Mach ich,
ja. Wunderbar. Ja, dann sage ich den letzten Song. Du gib dir nochmal das Mikrofon und sag ganz vielen lieben Dank. Morgen geht's bei uns 20 Uhr hier weiter. Und wir begrüßen morgen, was habe ich da gerade noch gesagt? Die Steffi Steinecker von Kosmog Cosmic Society, so heißt es. Und es wird spannend morgen Abend. Mhm. Verspreche ich euch. Ja, liebe Magdalena, dein Mikrofon. Ich mache dann Musik und sage Tschüss und danke.
Tschüss, danke.
I will build my love a bower near yon pure crystal fountain, and on it I will pile all the flowers of the mountain. Will ya go, oh lassie?
We'll all go together to that wild mountain side, all around the blooming heather. Will ya go, oh lassie, go?
If my true love she were gone, I would surely find another where wild mountain pine grows around the blue and heather.
Summertime is coming, and the trees are sweetly blooming, and the wild mountain time grows around.